The Peckham Talks mit ihm, Christopher M. Peckham.
Und mit ihr, Carla. Heute zu Gast, wie gut sind wir auf einen Krieg vorbereitet? Referent für Innere und Cybersicherheit, Ferdinand Gehringer. Aber jetzt fangen wir mal an, bevor er kommt, ja, der Herr Gehringer.
Herr Gehringer, glaubst du, ich kann Ferdi sagen?
Okay, darauf gehen wir jetzt mal direkt ein, Carla. Das war der absolute Einstieg gerade. Meinst du, ich kann Ferdi sagen? Frag ihn.
Nein, doch. Ich will nicht so mit der Tür ins Haus fallen.
Aber das werden wir jetzt alles gleich sehen. Wir begrüßen nämlich heute Ferdinand Gehringer in unserer Sendung. Er ist Referent für Cybersicherheit bei der Konrad-Adenauer-Stiftung. Und die Carla scharrt schon mit den Hufen. Nicht nur wegen der Konrad-Adenauer-Stiftung, weil die Carla ist natürlich überzeugte Linkswählerin.
Ja. Genau, ja.
Und da ist jetzt alles bedient. Aber sie hat mir schon versprochen, dass sie sich zurückhält. Und er hat ein Buch geschrieben, das er jetzt erst im September also rausgekommen ist. Das ist brandaktuell. Und das heißt, Deutschland im Ernstfall, was passiert, wenn wir angegriffen werden? Und tatsächlich ist das Thema von auch eben wegen auch den neuen Gesetzen zum Wehrdienst sehr aktuell, auch bei dir. Also auch bei deiner Generation, meine ich.
Gell? Natürlich, auf jeden Fall. Also ich denke, das beschäftigt schon viele Menschen. Ich glaube, es ist auch ein sehr polarisierendes Thema. Also es geht, glaube ich, nicht immer mehr unbedingt dieses wirkliche Thema, sondern ich glaube, es ist auch häufig so ein Generationending, was da wieder hochflammt, von wegen die ältere Generation, die sagt, naja, wir mussten das auch alle machen, und die jüngere Generation, die jetzt halt sagt, naja, okay, die Zeiten sind jetzt nun mal anders und wir müssen Dinge neu denken. Deswegen glaube ich, es ist ein sehr interessantes, aber auch ein sehr brisantes Thema. Und ich hoffe, ich höre da mal ein paar neue Thesen, die vielleicht schon auch wissenschaftlich fundiert sind, aber natürlich auch mit einer Meinung verknüpft sind. Deswegen, ich werde da sicher was dagegen sagen oder vielleicht auch was dazu sagen. Ich weiß es noch nicht.
Dafür, ja, absolut. Mhm.
Das kann auf jeden Fall sein. Es gibt auf jeden Fall Argumente dafür und dagegen. Aber genau, ich bin mal sehr gespannt, was er so erzählt, ja.
Und er ist schon da, liebe Carla. Mach dich bereit. Ich lasse ihn jetzt mal rein und dann schauen wir, wohin uns die Reise führt. Und da ist er. Wir begrüßen Ferdinand Gehringer in unserer Sendung. Er ist Referent für Innere und Cybersicherheit, ist tätig für die Konrad-Adenauer-Stiftung. Herr Gehringer, schönen guten Morgen.
Guten Morgen, danke für die Einladung.
Ja, wir danken, dass Sie da sind. Ich bin auf Sie gestoßen, weil Sie sind momentan, glaube ich, auch medial ein bisschen unterwegs, weil Ihren Buch rausgekommen ist. Das haben Sie zusammengeschrieben mit dem Johannes Steger. Das heißt, Deutschland im Ernstfall, was passiert, wenn wir angegriffen werden? Und war es für Sie ein dringendes Bedürfnis, so ein Buch herauszubringen in unserer jetzigen Zeit?
Ja und nein. Also zum einen haben wir beide festgestellt, also Johannes und ich, dass wir momentan natürlich über die sicherheitspolitische Lage sehr viel diskutieren, auch medial und in den Talkshows, im Radio, dass aber dabei relativ häufig, es geht um die Bundeswehr, es geht um das militärische Gerät, es geht um Aufrüstung, wie andere Staaten reagieren, und relativ häufig dabei so ein bisschen die Zivilbevölkerung vergessen wird. Und das meine ich jetzt nicht, wir erleben das jetzt gerade wieder, wenn es um das Wehrdienstgesetz geht, Wehrdienstmodernisierungsgesetz, die Wehrpflicht. Da wird natürlich schon versucht, die Gesellschaft mit zu integrieren, aber was das Alltägliche betrifft, eigentlich viel zu selten. Und das haben wir unter diesem Stichwort zivile Verteidigung, die zivile Seite, wenn wir uns nämlich verteidigen müssten, was wir natürlich alle nicht hoffen, also wir wollten damit auf gar keinen Fall Panik erzeugen, sondern wir wollten ein bisschen aufklären, dann würde das natürlich militärisch ablaufen, aber die zivile Seite hätte genauso eine Rolle. Und das war unser Anliegen, dieses Rollenverständnis aufzubauen.
Jetzt weiß ich auch wieder den Begriff, der ist mir nämlich eben bei meinem Intro nicht eingefallen. Das war der Spannungsfall. So war
genau.
Es nämlich. Der Spannungsfall, das können Sie mal ganz kurz erklären, was das ist, der Spannungsfall?
Ja, also wir haben das jetzt in den letzten Wochen auch ab und zu mal erlebt, dass dieser Begriff häufiger jetzt auch verwendet wurde. Der war ja jahrelang, also jahrzehntelang eigentlich, brauchen wir den gar nicht. Der Spannungsfall ist ein Bestandteil unserer Notstandsverfassung, die im Grundgesetz verankert ist, die quasi sagt, oh je, wir haben hier eine gewisse Notsituation für Deutschland. Es gibt den äußeren und den inneren Notstand. Beim äußeren Notstand wird Deutschland, das Land Deutschland, territorial in seiner Existenz bedroht. Wir müssen uns darauf vorbereiten. Und dafür gibt es diesen Spannungsfall, der quasi sagt, es gibt hier Spannungen, es gibt hier einen Konflikt, der vielleicht entstehen kann. Und wir müssen jetzt uns so vorbereiten, dass wir uns dagegen wehren und verteidigen können. Und der ermöglicht dann der Bundesregierung viel mehr Zugriffsrechte auf Wirtschaft, auf die Länder, auf kommunale Ebenen, um ein bisschen schneller quasi Entscheidungen auch zu treffen und auch um zu priorisieren letztlich, um zu verteilen. Was ist jetzt wichtig, um uns eben vorzubereiten als Nation auf eine Situation, die wir natürlich alle nicht wollen? Und im Rahmen dieser Notstandsverfassung gibt es noch andere Zustände. Also es gibt noch den Verteidigungsfall, das ist quasi so ein bisschen das, mehr geht dann auch nicht. Es gibt noch den Zustimmungsfall und den Bündnisfall. Das sind so die Teile, aus denen unsere Notstandsverfassung besteht.
Und glauben Sie denn, weil Sie beschäftigen sich ja auch sehr stark eben mit der Cybersicherheit. Das heißt, es geht ja nicht darum, dass wenn jetzt Truppen an den Grenzen stehen, feindliche Truppen, darum geht es ja gar nicht so stark, sondern es geht ja zum Beispiel auch um hybride Angriffe, was ich gelesen habe. Also das heißt, hybrid, wie ich es verstanden habe, heißt, man kann es nicht genau zuordnen, ob es militärisch ist oder eben zivil. Ist das richtig? So in etwa?
Ja und nein. Also bei den hybriden Einflussnahmen und hybriden Taktiken ist es so, dass das immer unterhalb einer Schwelle des militärischen Angriffs ist, weil dann könnte man das ja auch militärisch beantworten nach internationalem Recht. Sondern die Raffinesse ist, wir bewegen uns in so einer Grauzone. Alles, was unterhalb von Gewalt, von einem Angriffsakt auch gewertet wird nach internationalem Recht, um eben nicht in eine militärische Eskalation hineinzugeraten. Parallel dazu ist noch ein Vorteil, wir bedienen uns quasi, wenn ich jetzt so ein hybrider Akteur bin, wir bedienen uns Taktiken und Angriffsmethoden, die man ganz schnell verschleiern kann, damit wir danach sagen können, oh, wir waren das gar nicht, wir nehmen einen Cyberangriff, das war irgendeine Serverstruktur in Rumänien, damit haben wir doch gar nicht als Russland oder als welcher Staat auch immer, haben wir gar nichts zu tun. Guckt mal, verfolgt das Ganze mal zurück. Desinformationskampagnen gleich, ne? Wenn man da irgendwie ein paar Akteure zwischenschaltet, ein paar Gruppen kreiert in anderen Ländern, dann kann man ganz schnell verschleiern, woher das Ganze kommt. Wir haben das bei Sabotageakten, das ist ein weiteres Mittel quasi von hybriden Einflussnahmen. Da kann man ja auch, momentan sprechen wir viel von den Low-Level-Agents, also so Wegwerfagenten, die in sozialen Medien quasi akquiriert werden für kleines Geld, so nach dem Motto, fahr mal dahin, mach mal ein paar Fotos, guck mal, wer in der Kaserne ein- und ausgeht, wer steht denn da, kannst du uns ein paar Infos geben, dafür gibt's ein bisschen Geld, dann wird der nächste Auftrag ein bisschen größer. Wir haben das bei den Paketbrandsätzen im letzten Jahr gesehen, wo mehrere Pakete an verschiedenen Flughäfen in Europa in Brand aufgegangen sind. Die sollten eigentlich in der Luft quasi explodieren oder in Brand aufgehen, um dann die Flugzeuge zu schädigen. Das wurde auch von solchen Low-Level-Agents quasi zusammengebastelt. Die haben dann eine Anleitung bekommen, mach das mal und schick dann die Pakete weg. Und das ist natürlich für den Staat besonders attraktiv, weil ich erzeugt ganz viel Unruhe, ich destabilisiere, ich verunsichere, wenn in Deutschland dann solche Meldungen hochgehen, wir haben die Drohnenüberflüge jetzt auch gehabt und kann für relativ wenig Geld es auch so schaffen, dass ich gar nicht damit in Verbindung unmittelbar gebracht werde. Und das ist so das Besondere an den hybriden Methoden. Da gibt's, wie gesagt, ich habe jetzt ein paar Werkzeuge und so ein paar Angriffsvektoren genannt und wir wollten zeigen, auch in unseren Szenarien, in unserem Buch gibt's verschiedene Szenarien, dass wenn wir über so eine militärische Eskalation, über einen sicherheitspolitischen Konflikt sprechen, dass da ganz viel im Vorfeld schon im Hybriden abläuft, was wir jetzt schon teilweise sehen. Und das Ganze kann aber noch viel, viel intensivierter werden.
Und die Angriffe müssen ja nicht immer von einem Staat kommen, oder? Das könnte auch eine Terrorgruppe sein oder irgendwas pro irgendwas. So, das darf man ja auch nicht vergessen. Das ist ja nicht immer wie eine vorgeplante Kriegshandlung oder so dann. Die dann daraus folgt, ja.
Absolut, also auch extremistische Bewegungen können quasi Einfluss nehmen mit dem Ziel zu destabilisieren.
Aber theoretisch könnte es als Option auch eine Art Machtbeweis sein, ein stiller Machtbeweis eines Staates, der sagt, pass mal auf, wir können relativ schnell euer System lahmlegen.
Absolut. Also sowohl für den Cyberbereich, ich kann auch diese Drohnenbeispiele wieder nehmen an den Flughäfen, wie einfach es da auch möglich ist, quasi den Flugverkehr zu beeinträchtigen. Also wir sehen die Meldungen mittlerweile täglich, Letztes Wochenende war es in Belgien. Brüssel war letzte Woche betroffen. Wir hatten die Münchner Fälle am Flughafen. Da wird ja der ganze Flugverkehr lahmgelegt. Und das erzeugt natürlich eine unmittelbare Betroffenheit in der Bevölkerung, wenn mein Flug verspätet ist oder ich nicht landen kann, umgeleitet werde. Da merke ich sofort, oh, da ist irgendwas faul. Und dann müssen wir melden, da sind ein paar Drohnen in der Luft und wir wissen nicht, wie wir sie stören können. Wir waren vielleicht zu spät. Wir wissen auch nicht, wer es war. Wir haben gar keine Möglichkeit, die irgendwie, bevor sie in diesen Flugverkehr eindringen, da irgendwas zu machen. Das ist natürlich ein Ausdruck von Macht. Guckt mal, mit relativ wenig Mitteln sitzen wir da. Wir erzeugen bei euch so ein bisschen Chaos, natürlich erstmal nur regional, aber wenn man das auf verschiedene Bereiche in Europa dann vielleicht sogar noch zeitlich engmaschiger macht, dann kann man da natürlich ganz, ganz viel erzeugen. Parallel noch irgendwelche Cyberangriffe. Wir haben den Cyberangriff auf diesen IT-Dienstleister im Flughafenbetrieb beispielsweise auch gehabt vor ein paar Wochen. Da sind dann extrem viele Serviceleistungen, die digital ablaufen, ausgefallen und Flughäfen mussten in den Analogbetrieb umschalten. Das erzeugt natürlich ein Bild, wenn da Warteschlangen sind an den Gates und an den Terminals und das Einchecken analog ablaufen muss. Also das ist ein relativ einfaches und billiges Mittel, um auch zu zeigen, guck mal, was wir mit wenig Mitteln und Aufwand bei euch erzeugen können.
Aber natürlich glaube ich auch, dass es wenn sich solche Berichte summieren oder wenn man die aufzählt, sage ich mal, dann entsteht natürlich auch oder kann eine große Verunsicherung natürlich entstehen, weil man das Gefühl hat, oh mein Gott, das ist überall, es passiert dauernd und so weiter. Und Sie versuchen ja eigentlich so eine Brücke zu schlagen, dass man darauf hinweist, aber eben nicht in so einem Angstgebären sozusagen eben erwacht, ja.
Total. Also wir wollen, wie gesagt, gar keine Panik erzeugen. Wir wollen schauen und wirklich die Leserinnen und Leser dazu animieren, zu gucken, okay, was sind denn das für Prozesse, was läuft denn sowieso schon, was wissen wir denn auch, dass man dann, wenn man solche Meldungen liest, sich darüber ganz anders Gedanken macht. Und wenn man betroffen ist, sich auch irgendwie so ein bisschen mehr damit abfindet. Ja, ja gut, das haben wir schon mal irgendwo gelesen, das passiert schon. Und wir sind dann, wenn es eintreten sollte, sind wir nicht mehr so überrascht und müssen uns erstmal, entweder wir drücken es dann weg und sagen, oh Gott, was ist da? Ich habe Angst und bin verunsichert, weil natürlich dann auch sofort wieder die Meldungen, wir sind im Krieg und Russland ist da und so. Das erzeugt natürlich eine gewisse Verunsicherung, wenn ich nicht klar kommuniziere, auch von politischer Seite. Und da wollen wir so ein bisschen rein, zu sagen, passt mal auf, das ist alles, da ist vieles nichts neu. In anderen Ländern ist es auch schon so passiert. Ne? Wir haben ein Beispiel in der Ukraine, einen Cyberangriff auf zwei große Staatsbanken, kurz, also 8 Tage vor dem vollumfassenden Angriff Russlands, wo dann auch versucht wurde, da waren dann die Geldautomaten gestört und danach gab es eine Informationskampagne, haben Leute SMS bekommen, euer Geld ist nicht mehr sicher, geht bitte zum Geldautomat. Nur einfach zu zeigen, das gibt es schon. Wir wissen vielleicht nichts darüber, weil das nicht bei uns berichtet wurde. Aber andere Länder erfahren sowas auch und die sind sehr souverän damit umgegangen. Die Ukraine hat sofort aufgeklärt, gab es eine Informationskampagne und hat dadurch verhindert, dass eine Massenpanik entstanden ist. So ein Run auf die Geldautomaten beispielsweise. Und wenn man sich anguckt, welche Bereiche besonders kritisch sind, also so, wir reden viel über kritische Infrastrukturen, dann ist es so Telekommunikation, Energie und das Finanzsystem, was relativ schnell in den Blick genommen wird, weil man da natürlich ganz, ganz viel Verwirrung anrichten kann.
Also nochmal ganz kurz auf diese Intention, auch sich mit diesem Thema zu befassen oder auch ein Buch darüber zu schreiben. Glauben Sie, dass das vielleicht auch erst oder die Lücken in der Sicherheit erst Ihrer Generation auffällt, weil Sie vielleicht auch ganz anders mit dem, also ganz klassisch mit dem Internet groß geworden sind, als jetzt zum Beispiel mein Großvater, der jetzt über 100 wäre, also so der damit ja von keiner Ahnung hatte?
Ich würde sagen, dass wir alle gerade merken, welche Lücken wir haben. Also, dass das gar nichts mit meiner Generation zu tun hat, weil Oma und Opa eben auch das Digitale nutzen, also zumindest in meinem Bereich. Und sie natürlich auch merken, also sie sind ja genauso betroffen von Desinformationskampagnen. Sie können genauso Opfer von Cybervorfällen werden. Also wir sind letztlich alle da drin. Was natürlich schon so ist, dass gewisse Generationen, da würde ich aber auch die Generation meiner Eltern zum Beispiel mit dazu ziehen, dass sie jetzt erstmal merken, oh, diese ganze also unser ganzes Selbstverständnis, was man auch über Jahrzehnte aufgebaut hat, so nach dem Motto, der Staat sagt, kümmert euch um euch, um eure Liebsten und wir kümmern uns um den Rest, dass das vielleicht gar nicht mehr geht, wenn nämlich irgendwie eine Sicherheitslage sich zuspitzt. Aber genauso kann man das, was wir da im Buch besprechen, auf Klimakatastrophen übertragen. Also wie sind wir denn im Zivilen einfach vorbereitet, wenn irgendeine Klimakatastrophe auch auf uns zukommt? Wir haben die Bilder aus dem Ahrtal noch im Kopf. Also so, und welche Rolle spiele ich dann in so einer Situation? Wie bin ich denn selber auf so eine Situation mental, aber auch, ne, im Umfeld darauf vorbereitet? Und dass dieses Risiko einfach in den letzten Jahren gestiegen ist, sowohl klimabedingt, aber als auch momentan leider sicherheitspolitisch, das ist eine Veränderung, womit wir letztlich alle leben müssen. Und da muss es, glaube ich, noch so an manchen Stellen Klick machen, weil viele natürlich auch Angst davor haben. Wenn man sich nicht damit beschäftigt, dann ist, glaube ich, die Angst noch mal größer und die Verunsicherung, weil dann sieht man die Meldungen und will dann vielleicht eher so die Themen auch von sich wegdrücken und stoßen. Ganz anders ist es, wenn man sich mal zumindest kurz damit beschäftigt und überlegt, okay, wie sieht's denn bei uns aus? Das tut vielleicht mal kurz weh, aber dann hast du vielleicht ein besseres Gefühl. Also ich persönlich habe immer ein besseres Gefühl, wenn ich mich auf irgendwas vorbereite und mir mal vorher Gedanken gemacht habe, als wenn ich so komplett in irgendwas reinlaufe. Ob das Ergebnis dann besser ist, das ist noch was ganz anderes. Aber das ist so ein bisschen die Grundintention.
Da habe ich jetzt ganz kurz eine Frage zu, weil Sie jetzt gerade gesagt haben, quasi, dass das Buch ja auch übertragbar wäre quasi auf die Klimakatastrophen. Da muss man ja jetzt aber trotzdem sagen, auch wenn ich jetzt hier keine Klimadiskussion aufmachen will oder so, aber gerade die in der Regierung vorhandenen Parteien, unter anderem die CDU, die sind ja jetzt nicht besonders, also denen ist plötzlich die Wehrpflicht sehr wichtig, aber Themen wie der Klimawandel oder sowas sind plötzlich gar nicht mehr so wichtig. Und gerade ältere Menschen, die sehr auf die Wehrpflicht pochen und generell diese Themen, die sind bei dem Thema Klimawandel und Klimakatastrophen ja plötzlich erstaunlich leise, obwohl sie jetzt sagen, das ist eigentlich übertragbar. Wie können Sie sich das denn erklären? Weil es ist ja im Prinzip, wie Sie sagen, eigentlich übertragbar. Es ist erstmal eine Katastrophensituation, egal woraus sie jetzt entsteht. Trotzdem ist das eine Thema, gerade für die ältere Generation oder die aktuelle Generation, die vielleicht auch konservativeren Stimmen der Generation, der Gesellschaft, ist es plötzlich sehr wichtig, das Thema mit Militär, aber Klima eigentlich nicht. Wie kann das denn sein? Weil das wird ja immer sehr abgestempelt als linksgrün, obwohl es ja eigentlich erstmal das Gleiche ist.
Ja, also ich glaube, also stimme ich zu, dass das erstmal so abgestempelt wird. Ich glaube, dass wir echt nicht vernachlässigen dürfen. Wir haben ja jetzt wieder die COP momentan, dass das der Bevölkerung sehr, sehr wichtig ist, der Klimaschutz. Und ich entnehme auch den Planungen vom Innenminister beispielsweise, der sagt, wir müssen mehr in den Zivilschutz investieren, wir müssen mehr in den Bevölkerungsschutz investieren. Das schlägt ja genau in die Kerbe, dass er das nicht unmittelbar in Verbindung bringt mit jetzt, wir müssen die Klimafolgen besser bekämpfen. Ja, darüber kann man diskutieren. Diese Brücke könnte er noch schlagen, glaube ich, als zusätzlichen Aspekt. Man muss dabei immer so ein bisschen berücksichtigen, ich glaube, die Sicherheitslage momentan ist aus Sicht des Innenministeriums momentan auch eher so, wir wollen für die sicherheitspolitische Lage, die angespannt ist, hinweisen. Wenn man natürlich nur noch der Mahner und nur noch der, jetzt kommt die nächste Katastrophe und da kommt eine Katastrophe und da kommt eine Katastrophe ins Land. Ich glaube, da sind Politikerinnen und Politiker momentan sehr, sehr vorsichtig, weil wir ja ganz viele Baustellen haben. Na, also das ist natürlich, sieht man jetzt nicht in der Agenda, oh, es geht jetzt nur um den Klimaschutz. Ich will damit nur sagen, wir können die sicherheitspolitische Lage, die wir haben, und wenn wir uns darauf vorbereiten anders, können wir genauso übertragen auf andere Szenarien, die vielleicht jetzt nicht unmittelbar in den nächsten 5 Jahren so akut wären, wie wenn es sicherheitspolitisch sich irgendwie zuspitzt, um es dann zu schaffen, dass wir eben nicht in diesem Konflikt, der ja zwischen verschiedenen Parteien besteht, ne? Wie ist die Schwerpunktsetzung? Und dank der Grünen ist ja zum Beispiel auch in diese Bereichsausnahmen ist zum Beispiel Cybersicherheit und der Bevölkerungsschutz erst reingekommen bei der Anpassung der Schuldenbremse. Also klar, aber wir haben hier ein Thema, was uns eigentlich alle betrifft, parteiübergreifend. Und wenn der eine eher sagt, ich bereite mich auf die Klimakatastrophe vor und der andere sagt, ich bereite mich darauf vor, dass es sicherheitspolitisch irgendwie blöder wird für uns, dann wäre es mir persönlich ganz egal, weil am Ende kommt das Ähnliche raus. Jeder hat dann eine Rolle, jeder weiß, was er zu tun hat, idealerweise, und wie er vorbereitet ist oder nicht. Na, ich sehe aber die Unterschiede bei den Parteien, absolut. Ich glaube, da ist so ein bisschen so dieses, wie viel können wir denn wirklich jetzt gerade auch an Krisen wirklich kommunizieren und tatsächlich auch bearbeiten? Wirtschaftliche Situation ist ja noch eine andere Sache. Da möchte man, glaube ich, auch einfach das ein bisschen dosieren, aber ja, jeder hat andere Schwerpunkte, ganz klar.
Ja, nur, dass man, glaube ich, halt an dem Punkt ja beachten muss, dass die einen nun mal in der Regierung sind, die nun mal die Gewählten sind, die eigentlich schon eine Vertretung sein erstmal sollen, quasi auch übergreifend und repräsentativ, und die anderen jetzt auch kurz in der Regierung waren, aber die 16 Jahre davor war es ja auch wieder andere. Dementsprechend ist da vielleicht die Verantwortung auch für alle Themen eigentlich ja eher Richtung aktuelle Regierungsparteien, die jetzt nicht nur auf die CDU, sondern auch auf die SPD zu beziehen sind. Das war jetzt so mein Gedanke, dass das irgendwie vielleicht mehr in den Fokus gerückt werden sollte. Ich will da gar nicht so ein Ding zwischen Klimawandel oder Sicherheit. Ich denke, das ist keine Sache, zwischen die man sich entscheiden muss oder darf. Also ich denke, dass das überhaupt nicht so sein soll. Aber jetzt sagte ich nur, dass ich es mal kurz anspreche, um irgendwie so zu denken, weil Sie das jetzt gerade angesprochen haben, dass das ja eigentlich übertragbar ist, aber ich nicht sehe in der Realität, wie es übertragen wird.
Ich glaube halt so diese, auch also für den normalen Bürger, die Abstraktheit der Begrifflichkeiten, ganz egal, ob es jetzt Klimawandel ist oder Cyberangriffe, was er denn dann auch tun soll. Also wenn er zum Beispiel sagt, es gibt Cyberangriffe, sagt vielleicht einer, naja, ich habe ja hier so ein Antivirenprogramm auf dem Rechner. Und bei Klimakatastrophe sagt einer, na gut, aber ich benutze doch jetzt nur noch Papiertüten. Also das ist ja auch immer so, man weiß ja nicht so ganz genau, und das ist ja, glaube ich, auch so, oder beziehungsweise mir eingefallen, als Sie das angesprochen haben, dass es in der Mitte der Gesellschaft ankommt, dass die Gesellschaft sagt, ach okay, das ist etwas, ich kann jetzt, wenn ich eine Meldung höre, ruhig damit umgehen. Das braucht ja wahrscheinlich sehr viel Zeit, also das als Normalität anzuerkennen. Vielleicht ist das dann eben doch ein Generationsding, habe ich das Gefühl manchmal.
Ja, so ein Betroffenheitsding. Also ja, am Ende ist es ein Generationsding. Auch die Betroffenheit ist natürlich eine andere. Je jünger wir sind, ne, desto wichtiger ist natürlich die Perspektive, die haben. Wenn ich älter bin, sage ich, ja gut, ich sehe jetzt, dass in den nächsten 4 Jahren gibt es diese Warnungen, da könnte irgendwas passieren. Deswegen ist mir die Wehrpflicht jetzt wichtiger, weil ich dann damit verbinde, dass ich sicherer und verteidigter wäre quasi. Für die jüngere Generation gibt es natürlich da ganz andere Schwerpunkte. Also ich stimme dazu. Uns geht es wirklich darum zu sagen, egal welche Krise es ist, ich kann selber einen Beitrag dazu leisten, und wenn es für mich, wenn es mir einfacher fällt, einen Beitrag zu leisten für eine drohende Erwärmung und Flutkatastrophe, dann gut. Und wenn es für den anderen einfacher ist, einen eigenen Beitrag zu leisten, weil er denkt, oh Gott, morgen könnte hier Krieg sein in Deutschland, dann ist das erstmal unterm Strich für das Rollenverständnis zweitrangig, sagen wir es so, weil am Ende muss ich mich damit beschäftigen, wie gehe ich denn damit um, wenn vielleicht der flächendeckende Strom ausfällt in meiner Region, wie wir das im Ahrtal gesehen haben, wo treffe ich denn meine Familie, also wer ist denn verantwortlich für die Haustiere, was ist mit Oma und Opa, haben wir Wasser im Haus, also sind wir auf die Wasserleitung angewiesen, also solche Dinge stellen sich in beiden Konstellationen, wir hoffen natürlich, also ich glaube wir alle hier hoffen, dass es nicht eintritt, aber wenn ich mir über sowas mal ein bisschen Gedanken mache, bin ich weniger geschockt, wenn WhatsApp nicht funktioniert und ich meine Kinder nicht erreiche oder meine Frau und Mann und Partnerin, Partner, je nachdem, wir wissen nicht, was wir jetzt tun sollen. Dann entsteht ja so ein Chaos-Moment, und den kleiner zu halten, um sich dann in dem Moment auf die wirklich entscheidenden Dinge, die an die man nicht denken kann in dem Moment, zu fokussieren, weil alles andere geklärt ist, darum geht's uns ehrlicherweise. Und auch die Angst zu nehmen vor gewissen Begriffen, ne? Also wie Sie auch gesagt haben, Cyberangriffe und da sind große Gruppen, cyberkriminelle Gruppen, und die wollen uns was, und die Desinformationskampagne und Sabotage und Spionage, das klingt ja alles so, wie manche eigentlich nur aus Filmen kennen, und dass man sagt so, hey, sowas passiert, das ist vollkommen normal, bei uns ist jetzt nicht die Welt untergegangen in den letzten Jahren, obwohl es das gibt, und in anderen Ländern ist so, passiert sowas auch, also 2 Schritte zurücktreten, die Sache sich angucken und überlegen, was möchte ich auch machen, ne? Und bei dieser Wehrpflichtdiskussion vielleicht noch ein Gedanke, wir wollen auch nicht sagen, ihr müsst jetzt alle überpreppen oder so, also ne, dieses Prepping-Thema ist auch schwierig, oder ihr müsst jetzt alle ins Militär, auf gar keinen Fall, sondern wir wollen eigentlich nur als Ziel, dass jeder mal kurz darüber nachgedacht hat und sagt, okay, was könnte denn meine Rolle sein? Ist es das, dass ich mich um meine Familie kümmere? Und dadurch entlaste ich auch zum Beispiel Katastrophenschutzbehörden. Also wir haben mit Behörden gesprochen, die dann uns erzählt haben, wenn zum Beispiel irgendwo Sirenen heulen, kriegen die Beschwerdeanrufe, warum denn jetzt die Sirene heult.
Oder, das verstehe ich auch ein bisschen, aber...
obwohl sie eigentlich, sie sind gerade im Einsatz. Oder wenn der Strom ausfällt, kriegen sie Anrufe, ich habe keinen Strom, habt ihr eine Powerbank? Oder wo kriege ich meinen Strom wieder her? Und wenn man das jetzt auf eine größere Situation überträgt, dann werden diese Katastrophenschutzbehörden mit so kleinen Belangen von jedem Einzelnen von uns beschäftigt, belastet. Wo es aber eigentlich darauf ankommt, dass sie das nächste Krankenhaus, was vielleicht nur noch eine Notstromversorgung für ein paar wenige Tage oder Stunden hat, damit versorgen müssen, mit Wasser, mit Strom, mit was auch immer. Also sich auf die wesentlichen Dinge zu konzentrieren. Und nur weil ich mich quasi nie damit beschäftigt habe als Teil, weil natürlich auch jahrelang der Staat gesagt hat, Krisenkatastrophen, entweder wir müssen uns gar nicht damit beschäftigen, weil werden nicht eintreten, oder macht euch keinen Kopf, wir kümmern uns drum. Das geht halt nicht mehr auf, ne, diese Gleichung. Das ist so die Hauptmessage. Und es geht nicht darum, dass jeder was machen muss. Also wir können ja auch keinen zwingen, sondern dass jeder mal überlegt, okay, was kann ich denn machen? Und wenn ich mich auf mich selbst schon gut vorbereitet habe, vielleicht habe ich sogar Kapazitäten, noch jemand anderen irgendwie zu unterstützen. Ob es die Nachbarschaft ist oder ist es die Suppenküche, ist es mein Landrat oder meine Kommune, die sagt, hey, wir brauchen hier sowieso freiwillige Helfer. Das kann man ja ausweiten auf Dinge. Das ist eigentlich der Ansatz, dass wir auch über solche Themen sprechen und nicht nur über diese Hardcore-Dinge, so wir werden in drei Jahren nur noch Flutkatastrophen wie im Ahrtal haben und wir müssen jetzt alle zur Bundeswehr, weil in 3 Jahren kann es soweit sein. Also das Ganze auch so ein bisschen mal breiter zu betrachten.
Ja, also ich finde es eine wahrhaft edle Bestrebung, Herr Geringer. Aber es ist natürlich die Frage stelle, ist, das ist ja das Thema Eigenverantwortung. Das finde ich natürlich schon schwierig, weil, also, beziehungsweise, wenn man das mal kurz zurück übersetzt auf die Corona-Situation, wo ja eher so erstmal ein Art großes Chaos geherrscht hat und ich glaube auch der Staat manchmal eigentlich gar nicht so genau wusste, was er eigentlich jetzt richtig macht oder falsch macht oder irgendwie so, und dann hat das die Gesellschaft gespalten und dann haben die das gesagt und die anderen haben dies gewollt und hin und hin, und ich kann mir ja auch vorstellen, dass so ein Prozess wieder eintritt, wenn man sagt, okay, wir haben hier ein Problem, sagen wir mal irgendwie, was weiß ich, an der Ostfront, da ist auf einmal ein Angriff passiert, das könnte für uns auch irgendwas bedeuten, dass dann anfangen die Leute in der Gesellschaft eher erstmal so nach Vater Staat zu rufen natürlich, irgendwie, ihr müsst was machen, und dann auf der einen Seite die sagen, ja, das ist Quatsch, und die anderen sagen, nee, das ist doch kein Quatsch, also diese Spaltung, die dann eigentlich wieder passiert und die eigentlich der Eigenverantwortung ein bisschen im Wege steht, habe ich das Gefühl. Also das ist ja so, wenn Sie das erzählen, ich finde das ja schön, wenn dann jeder so darüber jetzt mal nachdenken würde, aber in der Realität, die Leute leben ja ihren Alltag und dann passiert auf einmal irgendwas ganz wow und es bringt sie aus ihrem Alltag, aus dem Leben heraus und dann entsteht Chaos. Das ist ja das Problem und dieses Chaos muss irgendeiner kontrollieren, habe ich das Gefühl.
Ja, also ich stimme da vollkommen zu und wir beschreiben zum Beispiel auch in 1, 2 Szenarien, wie diese Spaltung sich vergrößert, wie einige Medien sagen, glaubt denen nichts, das ist Panikmache, und andere sagen, oh Gott, wir müssen uns jetzt militarisieren, wir müssen jetzt zusammenstehen, jetzt kommt quasi unsere existenzvernichtende Situation. Gar keine Frage, wir werden immer diese Widersprüche in der Gesellschaft haben und das ist auch gut so, dass wir sie haben. Wir brauchen immer kritische Stimmen und auch Überlegungen, die Dinge in Frage stellen und nicht alle Augen zu und in eine Richtung laufend. Gleichzeitig ist es so, dass wir natürlich in der Corona-Krise gesehen haben, dass da so eine verwirrte Situation, so ein Chaos entstanden ist. Und wir wollen halt, wenn man sich mal 1, 2 Mal mit solchen Dingen, ich meine, es wird in jeder Krise eine Situation kommen, mit der wir nicht, also das, was da drin steht, wird so nicht 1:1 passieren. Deswegen wird immer was Neues kommen. Deswegen wird immer sowas wie Chaos-Moment entstehen. Aber je weniger quasi das Neue oder Überraschende ist, das geht immer darum, Krisen gibt's überall und Krisen lassen sich nicht verhindern, aber so Katastrophen schon, also das Ausmaß von Krisen lässt sich natürlich minimieren. Und was die Corona-Pandemie auch gezeigt hat, natürlich hat man schnell nach einem starken Staat gerufen, aber wenn man jetzt sich zum Beispiel mal mit den Inhalten des Buches dann beschäftigt und sich einzelne Fragen stellt, dann kommt man ganz schnell zu dem Schluss, er kann das nicht alles machen. Und in Corona war es dann am Ende so, er hat das private Leben und das öffentliche Leben sehr eingeschränkt und hat sehr viel mit Geld gelöst. Sowas geht nicht immer. Sowas wird nicht immer bei jeder Katastrophe gehen. Also das ist auch noch ein Punkt, was wir verstehen müssen. So dieses, das meinte ich vorhin mit diesem, der Staat kümmert sich um alles. Ich weiß nicht, ob das in jeder Situation, die eintreten kann, immer so gilt, weil man kann A, nicht alles mit Geld zuschütten, schon gar nicht sinnvoll. Und was ganz wichtig ist, ist, dass man auch sich Gedanken macht, und das Buch richtet sich ja nicht nur an die Bevölkerung, sondern es geht auch an Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger, die sagen, ja, shit, wir müssen gucken, wie wir die Kommunikationswege aufrechterhalten. Wir müssen gucken, dass wir in der Bevölkerung auch valide Medien haben, über die wir kommunizieren, weil klar gibt es manche Menschen, die eher diesen Medien vertrauen, andere eher denen, andere gar keinen. Also wie erreichen wir denn so viele Leute wie möglich, um eben so Panik und Chaos zu verhindern oder zu klein zu halten, wie es nur geht? Und was Corona, weil Sie Corona angesprochen haben, uns aber auch gezeigt hat, und das ist eine absolut positive Erkenntnis, dass es am Ende solidarisch zuging. Ne? Es gab natürlich verschiedene Kreise, aber am Ende gab es jetzt nicht diesen Übertumult in der Bevölkerung und wir sind jetzt tief geschädigt über Generationen hinweg. Also ich glaube, da heilen auch jetzt noch mal ein paar Wunden, aber insgesamt war die Gesellschaft doch sehr, sehr solidarisch untereinander.
Ich habe jetzt auch noch mal eine Frage bezüglich der Wehrpflicht. Beziehungsweise erstmal, ich habe also vor längerem einen Podcast gehört, wo Carsten Linnemann dabei war. Und der setzt sich ja sehr stark für dieses verpflichtende soziale Jahr quasi ein, wo es ja dann nicht nur darum geht, irgendwie zu sagen, okay, ich muss jetzt irgendwie was machen, was in die Militärrichtung geht, sondern ich kann halt so, wie eben früher der Zivildienst war, eben auch in ein Altersheim gehen und sowas. Und ich finde das auch vom Prinzip eigentlich eine nette Idee, ja. Ich glaube prinzipiell, auch früher hatten wahrscheinlich junge Menschen schon erstmal prinzipiell nicht so viel Lust, das zu machen, was der Staat einem vorschreibt. Ich glaube, das war schon eine Sache, da haben früher bestimmt schon Generationen den sauren Apfel gebissen. Und ich denke auch, das würde wahrscheinlich unsere Generation heute noch schaffen. Was ich aber interessant finde, und ich weiß nicht, ob Sie da vielleicht was zu sagen können, das ist jetzt natürlich aus einer leicht feministischen Sicht gefragt. Es ging ja dann ab einem gewissen Punkt nicht mehr darum, quasi dieses freiwillige soziale Jahr durchzuführen, sondern als Friedrich Merz natürlich auch Kanzler war, ging es dann natürlich sehr stark um das Thema Wehrpflicht. Und dann ging es ja darum, okay, Männer müssen irgendwie quasi zur Musterung oder es müssen, also Frauen können freiwillig ausfüllen. Und dann habe ich auch als quasi Mensch, der natürlich auch in den sozialen Medien aktiv ist, sehr viel Kommentare gelesen. Und dann waren viele Kommentare von Männern, die in die Richtung gingen, ja okay, also ich finde es jetzt unfair, dass Frauen nur freiwillig ausfüllen müssen und Männer müssen. Und da habe ich mich gefragt, ob Sie irgendwie vielleicht erklären können oder ob Sie aus der Sicherheitsperspektive erklären können, woher das kommt, dass Männern häufig, ich will jetzt Männer nicht alle über einen Kamm scheren, überhaupt nicht, wirklich nicht, aber dass es ein Ding ist, dass Männern Gleichberechtigung nicht so wichtig ist, wenn es um gleiche Bezahlung geht, wenn es um ähnliche Anerkennung von Arbeit geht, egal ob es Care-Arbeit oder bezahlte Arbeit ist, dass es da nicht auf einem Niveau ist, aber sobald es um eine Verpflichtung geht, also was wirklich Negatives, was in unser Leben eingreift, dass es da plötzlich wichtig ist, dass alle gleich behandelt werden. Also es gibt keine Gleichberechtigung, die relevant ist, aber eine Gleichverpflichtung, warum das wichtig ist, ob Sie das irgendwie erklären können, weil ich fand es sehr interessant zu sehen, wo ich mir wirklich gedacht habe, krass, es ist gerade das erste Mal, dass ich Männer höre, die so einen generellen Aufschrei nach Gleichberechtigung machen, obwohl es das komplette Jahr total egal ist, wenn es um Femizide geht, wenn es um, keine Ahnung, um unterschiedliche Bezahlungen geht. Aber bei sowas ist es plötzlich ganz wichtig. Ich weiß nicht, ob Sie dazu irgendwas sagen können, weil das wirklich was ist, was mich sehr interessiert, also einfach.
Also ich kann, wir müssten natürlich auch angucken, welche Generationen das sind, die sich da äußern, ne? Wie alt sind die Personen, die sich in den sozialen Medien dazu äußern. Ich kann mir schon vorstellen, dass manche Vorstellungen einfach noch so einem traditionellen Rollenbild unterlaufen und andere wiederum nicht. Und wenn jetzt diejenigen sagen, ich möchte gerne, dass Mann und Frau irgendwie so eine Verpflichtung unterlaufen, dann können das zum Beispiel auch die sein, die sagen, ich möchte, dass das Gender Pay Gap bald Geschichte ist, ne? Also ich weiß jetzt nicht, wie da so insgesamt die Haltung von den Personen ist. Das ist natürlich jetzt sehr rausgegriffen. Kann man natürlich, müssten wir uns mal genauer angucken. Aus einer Sicherheitssituation oder also ich habe sehr viel Sympathie für diesen Gedanken. Wir müssen uns als gesamte Gesellschaft mal überlegen, wie man so ein bisschen mehr eine Anbindung an gewisse Einrichtungen machen kann. Also viele engagieren sich doch schon ungemein stark in Einrichtungen, in zivilen Organisationen, im Ehrenamt und allem drum und dran. Und andere wiederum gar nicht, weil sie sagen, lasst mich bitte in Ruhe, ich kümmere mich um mich selbst. Und das ist diese Idee von so einem Gesellschaftsjahr für alle Geschlechter, für alle Generationen, finde ich eigentlich, wäre so ein schöner Ansatz, um uns so ein bisschen näher zu bringen insgesamt. Also ich wäre auch nicht dafür, dass es nur junge Leute trifft, sondern dass es eben auch Ältere, ne, wenn sie raus sind, Renteneintritt, wir reden jetzt auch viel über die Rente, ne, was gesichert ist und was nicht, aber dass du sagen kannst, hey, ich mache das auch nochmal danach und zu irgendeinem Dienst in einer Einrichtung. Natürlich bin ich körperlich anders und vielleicht auch geistig anders, aber ich habe doch auch noch ganz viel zu geben. Also um dieses Zusammenwachsen zu fördern, finde ich diese Idee an sich sehr, sehr gut. Wie jetzt einzelne Haltungen sind, ich will trotzdem mehr Geld als Mann, aber gleichzeitig soll die Frau das machen, da kann ich ganz schwer beurteilen. Aus einer sicherheitspolitischen Brille heraus weiß ich einfach nur, dass es nicht darum geht, dass die Männer an der Front stehen und uns verteidigen mit schwerem Gerät, sondern dass alle eigentlich in der Gesellschaft einen Teil dazu beitragen, weil es geht um Kindererziehung und das ist nicht nur eine Frauenaufgabe und es geht um die Pflege von Kranken, es geht um die Versorgung von Kranken, es geht um Ernährung, Ernährung, um die Sicherstellung von Ernährung es geht. Also es gibt ganz viele Bereiche und das geht nicht um die Wehrpflicht, die dann eingeführt wird, sondern da ist so, wir bestehen ja aus ganz vielen Dingen und selbst wenn eine Krise ist, geht es darum, dass wir so normal wie möglich in Anführungsstrichen weiterleben können und dazu braucht es eigentlich alle, egal wie alt, egal wie jung, welches Geschlecht, sowieso ganz egal. Und das ist eigentlich die Idee, so stehe ich zu dem Vorschlag und ich kann den auch nur begrüßen. Und jeder hat eine andere Perspektive und klar, wenn da manche noch veraltet sagen, oh, das, warum jetzt die Frauen oder die sollen das auch machen, kann ich ganz schwer beurteilen. Ich habe das Gefühl, aus meiner Generation gesprochen, dass wir da ganz anders drauf sind, dass wir natürlich noch in einem System sind, wenn wir jetzt auf die Pay Gap nochmal zu sprechen kommen, dass wir natürlich noch in einem System sind, was sehr, also es muss auch rauswachsen, viele Dinge, deswegen gibt es einfach noch Strukturen, in denen wir sind, aber ich kann jetzt so ein bisschen also aus meinem Umfeld sprechen, da ist es wirklich so, dass wir Gleichberechtigung, ganz anderes Rollenverständnis in Familien, im Privaten, aber auch im Beruflichen haben. Und da weiß ich nicht, ob die dann wirklich auch sagen würden, Gerechtigkeit nein, aber Verpflichtung für beide ja. Also da bin ich ein bisschen vorsichtig. Okay. Ich würde das eher so ein bisschen an verschiedenen Generationen festmachen wollen, aber ich weiß es nicht. Ne? Ich finde nur diese Idee gut, alle einzubinden.
Ja, und dann habe ich dazu auch noch anschließende Frage bezüglich, weil ich da quasi unter den Kommentaren zu diesem Podcast sehr viel Kritik auch gelesen habe von Menschen aus einer ganz anderen Sicht, die ich davor gar nicht so bedacht hatte, wo Leute gesagt haben, es ist doch interessant, dass jetzt ein 18-Jähriger, der gerade fertig ist mit seinem Abitur, im Prinzip erstmal angemessen wird, dass er die gleiche Arbeit also quasi tun kann, wie jemand, der eine abgeschlossene Ausbildung in der Pflege zum Beispiel hat. Die Person hat dann gesagt, das ist doch krass, es wird gerade mein Beruf so abgeschwächt und es wird so getan, als würde das jeder hinkriegen. Komm, lass uns doch mal den 70-jährigen Hans da reinstecken, der sein ganzes Leben schon gearbeitet hat, total Rücken hat und Hüfte hat. Der kann es bestimmt genauso gut wie eine 30-Jährige oder ein 30-Jähriger, der in der Pflege arbeitet oder eine Lehrerin, ein Lehrer oder sowas, dass sie da wirklich sagen, das ist so eine Herabwertung ihres Berufes. Ich weiß nicht, ob das irgendwie vielleicht auch ein Aspekt ist, den man da vielleicht beachten sollte, aber diese Kritik hatte ich davor noch gar nicht so bedacht und als ich das dann aber gelesen habe, habe ich gedacht, krass, warum soll denn ein 18-Jähriger genauso gut sein wie ein ausgebildeter Pfleger? Also so, dass das so ein bisschen Herabwertung ist, indem man sagt, komm, ihr macht jetzt alle mal, ihr macht mal was für die Gesellschaft, dann fühlt ihr euch danach gut, als hättet ihr was gemacht, aber eigentlich vielleicht erreicht man damit ja gar nichts.
Ja, oder ich würde sogar einwerfen, wie so vielleicht so ein Missbrauch für eigentlich erstmal einen guten Gedanken, wo dann irgendwelche, was weiß ich, Firmen, Institutionen sagen, ach komm, dann nehmen wir die sind billiger oder die müssen wir gar nichts zahlen, die können im Grunde das Gleiche machen. Das steckt da natürlich auch drin. Also wenn wir sagen, okay, wir wollen natürlich, dass die Menschen eigenverantwortlich handeln, aber dann kommt wieder dieses, wir nutzen das aus. Das kommt natürlich auch dazu. Und das ist natürlich schwierig, damit umzugehen, ja.
Ja, total. Also ich sehe auch vollkommen das Argument, ne? Oder zu sagen, ja, damit lösen wir das Problem, dass wir nicht genug Fachkräfte irgendwo haben, ne? Also dass man das ganz schnell auch umschifft, gar keine Frage. Aber wenn man sich, also ich kann jetzt ein bisschen nur von mir sprechen, ich habe immer ein gutes Gefühl, wenn ich irgendwo reinkomme und jemand kann mir was zeigen, dann merke ich, oh, ich habe wieder was gelernt. Und andersrum aber genauso, wenn ich irgendwo jemandem was vermitteln kann und wenn ich jetzt eben schon die Pflegekraft bin, die vielleicht noch nicht so lange im Job ist, aber die dann irgendjemanden so ein bisschen einarbeiten muss mit den Basics, dann gibt mir das natürlich auch wieder was. Das ist jetzt nicht das Totschlagsargument, ne? Gar keine Frage. Und das muss man vielleicht auch einfach mal probieren, wie das ankommt. Aber jetzt sofort zu sagen, A, das ist Zwangsarbeit und B, warum soll das und ich werde entwertet. Man kann das ja auch, ne, finanziell anders abdecken. Wenn ich vollwertig ausgebildet bin und ich quasi eine Supervisor-Rolle bekomme und eine Ausbildungsfunktion für andere, die eben das nicht haben, dann steigere ich auf jeden Fall schon mal die Wertschätzung für die Person. Also, dass die dann auf einer Stufe stehen und gleich behandelt und gleich bezahlt und was auch immer werden, glaube ich, ist gar nicht so der Vater oder die Mutter des Gedankens, ne? Also ich glaube eher, das kann man auch schon noch abstufen und dann ist der Erfahrene oder die Erfahrene, die schon länger da drin ist, die wird anders bezahlt, die hat auch mehr Verantwortung für das Ganze und lernt dadurch vielleicht auch nochmal neue Fähigkeiten, ne? Wie kann ich denn andere, die fachfremd sind, ne? Welche Fragen stellen die, wie kann ich denn da nochmal was haben, vielleicht kommt noch eine andere Perspektive dazu. Also ich finde auch diese Argumente sehr, sehr wichtig. Aber ich würde das nicht gleich so abtun, ja gut, deswegen brauchen wir es jetzt nicht machen. Und Missbrauch und Manipulation, das, was Sie jetzt zuletzt gesagt haben, klar kann das ausgenutzt werden für, aber das gilt für viele Situationen. Also da müssen wir, glaube ich, einfach vielleicht auch mal loslaufen, auch wenn wir momentan die rechtlichen Rahmenbedingungen dafür nicht haben. Und dann kommen natürlich Probleme auf oder Themen auf und die kann man aber, glaube ich, angehen irgendwie. Also es gibt auch bei diesen negativen Aspekten positive Punkte.
Ja, nee, das finde ich ja auch gut. Das ist ja auch der richtige Ansatz, sonst bewegt sich ja letzten Endes überhaupt nichts. Sie haben in einem anderen Interview gesagt auch, dass das Ehrenamt hier in Deutschland relativ stark ist sogar. Also man ist hier eigentlich auch bereit, einiges schon zu tun, so wie wir so ticken hier in Deutschland. Was ich mich manchmal wirklich tatsächlich frage, ist in die, also ich will nicht sagen, ist es zeitgemäß, weil es wird dann eben zeitgemäß, wenn zum Beispiel ein Angriff da ist, passiert. Aber gerade wenn es um jetzt die Wehrpflicht zum Beispiel geht oder diese Idee, nicht nur Wehrpflicht, sondern eben dann auch soziale Arbeit und so weiter. Also diese Idee, ich muss jetzt irgendwas machen, weil da kommt ein Brief nach Haus und die sagen, ich soll dahin. Ich bin so groß geworden, mein Großvater war noch im Zweiten Weltkrieg, ja. Und das heißt irgendwie so, das war irgendwie schon immer so ganz unterschwellig Thema. Und dass es Wehrpflicht gab, das war irgendwie so ganz klar für uns. Das war halt so. Und dann hat man eher so, das hat man auch gar nicht so an sich rangelassen, erst dann, als es vor der Tür stand eigentlich, ja. So, jetzt ist aber, die Zeiten haben sich halt verändert. Das heißt, ich habe das Gefühl auch, dass natürlich junge Leute natürlich erstmal sagen, was ist denn jetzt los? Was soll der Scheiß? Also so, die können ja damit gar nichts anfangen, weil die haben auch nicht den Hintergrund. Die wissen auch nicht, was passieren kann, wenn tatsächlich hier alles zerbombt ist. Also da hat meine Großmutter mich auch vollgelabert mit, aber irgendwie hat es mich natürlich auch geprägt, weil ich gewusst habe, okay, das war alles kaputt, die haben das aufgebaut. Das ist auf einmal passiert. Also das wollte auch keiner, ja, so. Und das finde ich ist halt auch eine Herausforderung, glaube ich, jungen Leuten das klar zu machen, weil die ja ganz anderen Hintergrund haben, oder?
Total. Und auch die Generation der Eltern, die quasi nur von Oma, also von ihren eigenen Eltern davon berichtet bekommen haben, aber selber eigentlich in einer Wolke aufgewachsen sind, die nur Aufschwung und Wachstum und mehr Geld und ich kann mir ganz schnell Dinge finanzieren, Eigenheim und was auch immer, wohingegen es für alle Generationen danach eigentlich schwerer wird. Auch für jetzt nachrückende Generationen wird es ja viel, viel schwerer, eigenes Kapital anzulegen, sich Dinge zu leisten, Eigentum aufzubauen, so, ne, sich so eine Zukunft zu kreieren und das in so einem Widerspruch, jetzt soll ich auch noch hier irgendwie ein Jahr meines Lebens mir vorschreiben, irgendwas machen zu lassen. Das sind total valide Argumente und ich habe auch das Gefühl, dass wir noch viel zu wenig auch öffentlich von politischer Seite, es gibt so Formate, wo man viel mehr auch junge Menschen zu Wort kommen lässt, parallel hast du aber die Diskussion um die Rente und ne, also solche Dinge, das ist ja eigentlich viel komplexer, das Thema. Das geht ja nur, nicht nur darum, ja mach mal irgendwie 6 Monate irgendwas für die Bundeswehr, sondern wie auch Generationen in andere Generationen eingreifen und Dinge erwarten, aber gleichzeitig auch selber überfordert sind. Also es gibt natürlich welche, so in meinem Umfeld, aber auch älter, die jetzt sagen, ja, ich muss mich jetzt ernsthaft damit beschäftigen, möchte ich, dass meine Tochter irgendwie was für die Gesellschaft tut oder mein Sohn irgendwie zur Bundeswehr geht, da muss ich mich zum allerersten Mal damit beschäftigen. Oma und Opa sind im Zweifel gar nicht mehr da, die kann ich nicht mehr fragen, weil ich jetzt schon Kinder habe, ne, wo sich diese Fragen ab 2027 stellen, die Pistorius jetzt plant mit dem Wehrdienstmodernisierungsgesetz. Also da fehlt dann auch so ein bisschen diese historische Darstellung von den Dingen, das ist eine Situation, das ist neu und das ist eine Sache, die für jeden Einzelnen, für den einen blöder ist, für den anderen sich komischer anfühlt und für die nächste aber so ist, ja gut, dann müssen wir uns halt damit beschäftigen. Also ich glaube, jeder hat da auch so seinen eigenen Umgang. Und was ich aber schon sehe, und das möchte ich immer wieder betonen mit dem Ehrenamt, das ist unfassbar. Also das ist auch, das kann man gar nicht vergleichen mit anderen Ländern, wie viele bei uns in Blaulichtorganisationen ehrenamtlich noch arbeiten. Ne? Also auch ein Drittel der Ehrenamtler ist zusätzlich in der Reserve. Also da ist so ein Bewusstsein da, wir möchten auch, ne, nach außen wirken. Wir möchten anderen was Gutes tun. Birgt natürlich auch wieder ein Problem, da wir nicht wissen, wer was macht und wer im Zweifel auch was besser kann. Also der Arzt, der gleichzeitig bei den Samaritern ist und noch in der Reserve der Bundeswehr, wo brauchen wir denn dann, wo brauchen wir den denn in der Krisensituation? Ne, was soll er denn machen? Oder der Betreiber einer kritischen Infrastruktur, soll er sein Stromnetz wieder herstellen oder es beschützen oder soll er für die Bundeswehr irgendwas machen? Da müssen wir natürlich auch ein bisschen mit dran denken, weil es bringt uns nichts, wenn wir jubeln, dass das Ehrenamt so stark ist. Das verbucht man so ein bisschen unter dem Begriff der Doppelverplanung, aber jeder letztlich dann 3 Funktionen hat und überall angefordert wird, ne? Egal in welchem Bereich. Das ist ein Thema, was in Richtung der politischen Koordination quasi geht, wo man sich Gedanken machen muss, wie erfasst man die und wie verteilt man die dann auch in einem Fall, in dem man die Kräfte braucht.
Ich meine, das Positive, glaube ich, könnte theoretisch sein, dass man, weil ich überlege mir natürlich auch, weil sie sagen, ja, was kann, jeder überlegt sich, was kann ich machen, wenn was passiert. Aber dazu gehört ja auch so ein Zusammengehörigkeitsgefühl, möglicherweise auch ein Einstehen für das eigene Land. Damit haben wir in Deutschland ja auch so unsere Probleme, sage ich mal, auf vielen Ebenen. Das heißt, das ist schon eine Herausforderung, könnte aber theoretisch möglicherweise in einem Krisenfall dazu führen, dass wir sagen, ja, wir müssen zusammen, wir gehören zusammen und wir müssen gucken, dass wir das, was wir haben, verteidigen. Das wäre ja eigentlich das Beste, was passieren könnte, der beste Ausgang dieser, so einer Situation, ja, für uns als Gesellschaft. Aber ob wir jetzt momentan so ticken, das ist halt eher nochmal die Frage, dass wir sagen von Anfang an, ja, okay, da werde ich mir jetzt mal Gedanken drüber machen. Weil ich jetzt, mein erster Reflex wäre jetzt zum Beispiel, wenn wir sagen, ja, im Osten irgendwo die Russen greifen da an und das sieht nicht gut aus, dann würde ich erstmal so denken, alles klar, ich pack die Koffer. Also so, da würde ich jetzt nicht so denken, okay, alles macht hier, baut, wir, ich hole die Gewehre und also so, ich, so würde ich erstmal nicht denken. Ich würde eher mal denken, wir sollten mal hier ab, die, von mir aus, die Russen können es gern haben, mir ist egal, ich gehe woanders hin. Das ist zwar, wenn man es weiter denkt, natürlich irgendwann bringt es nichts mehr, aber so, ich bin ja nicht der Einzige, der so latent denkt, ja. Also so ist, wer sagt dann wirklich so, jetzt, wir müssen unser Land verteidigen, das sind ja eigentlich so Dinge, die haben Leute hat man das Gefühl, vor 100 Jahren gesagt. Unser Land, wir müssen das verteidigen. Also jetzt nicht hier die Nazis, sondern so generell, wenn früher Kriege geführt worden sind oder so, dann hatte man ja so einen Nationalstolz, sage ich mal. Ja.
Also ich glaube, dass wir den unterschätzen. Ich weiß aber auch, wir werden niemals alle dazu bewegen. Also, und das ist auch okay, wenn jemand sagt, das ist mir alles too heavy, ich kümmere mich um mich und meine 5 Leute in der Familie. Und wir gehen irgendwo anders hin. Okay, aber dann habe ich mich mit dieser Situation beschäftigt. So, wenn ich das schon mal erreicht habe,
ja, gut,
dann sind wir als Mindestmaß, also es geht uns weder mit dem Buch noch mir persönlich darum, dass jeder jetzt seine aktivste Rolle einnimmt und seine besten Ideen und Fähigkeiten und was auch immer irgendwo einbringt, sondern dass jeder sich mal kurz mit so Krisensituationen beschäftigt und sagt, okay, was würden wir denn machen? Wo würden wir denn? Und wenn es irgendwo heißt, wir gehen irgendwo dahin, dann bitte. Also das ist gar kein Problem. Aber ich glaube, so ein Gemeinschaftsgefühl kann auch ganz schnell entstehen in so einem Krisenzustand. Und man muss ja auch ganz schnell reagieren. Ne? Also ich weiß nicht, je nachdem, was ist, aber das kann auch, es kann einfach viel, viel mehr erzeugen und Zusammenwachsen erzeugen, als wir uns das vielleicht heute aus so einer unsicheren Gefühlslage heraus vorstellen können. Weil so, ne, es ist ja auch, wir hoffen ja auch immer, also es ist ja auch immer viel menschlich, ist es ja auch zu hoffen, dass sowas nicht passiert und das wirklich so richtig greifen zu können, wie würde ich es denn tatsächlich machen, wenn es soweit ist, ist auch nochmal schwerer. Also ich habe halt diese Solidarität und das Solidarische aus der Corona-Pandemie wirklich im Kopf, wie wir es geschafft haben, dass jeder plötzlich Masken trägt und Abstand halten. Und natürlich gibt es da Zwischenfälle und Dinge, aber das macht mir eher Mut, als dass ich sage, oh, am Ende werden nur 5 Leute noch in Deutschland sein und alle anderen sind weg. Das weiß ich gar nicht, um ehrlich zu sein. Natürlich sind es Gedanken, die, oh Gott, die sind so weit weg gefühlt, auch von der Rhetorik, ne, das, was sie sagten, mit jetzt müssen wir uns alle verteidigen. Und es haben sich aber auch die Planungen, also so ein Krieg wie es früher gab, sowas würde heute nicht für Deutschland 1:1, ne, es wird nicht wieder sowas passieren 1:1, es würde anders ablaufen, es würde ganz anders geführt werden, wir haben ganz andere Methoden und Techniken und was auch immer und das muss man auch mit einpreisen. Also was wir zum Beispiel sagen, noch ein Gedanke dazu, dass wenn es zum Beispiel an irgendwie in der Ostflanke sicherheitspolitisch extremer werden sollte, dann wird Deutschland zu so einer logistischen Drehscheibe. Das heißt, die Verbündeten in der NATO würden sagen, wir müssen jetzt die Sachen, die wir haben, an die Ostflanke verschieben, weil wir uns dort verteidigen müssen. Dadurch wird Deutschland natürlich logistisch extrem belastet. Und das könnte wiederum bedeuten, dass so hybride Angriffe stärker, ne? Also das, was wir vorhin hatten, dass die viel gezielter auf die Logistik passieren, dass da mal das gestört wird und das gestört wird und das gestört wird. Und nicht, dass da jetzt irgendwie das flächendeckende Land in Deutschland attackiert wird, weil wir auch kein Frontstaat sind in dem Sinne.
Ja, was ich jetzt gerade noch gedacht habe zu diesem Identitätsding und will man dann überhaupt für einen Staat kämpfen, der einen vielleicht gar nicht repräsentiert, da muss ich jetzt gar nicht mehr unbedingt an mich denken, sondern da muss ich jetzt natürlich auch an Menschen denken, die Deutsche sind, aber vielleicht nicht sichtbar Deutsche sind, die natürlich durch Aussagen wie Stadtbildaussage von Friedrich Merz, der leider nun mal sehr viel Macht hat in unserem Land, die dann natürlich ausgeschlossen werden und dann, was sie dann die ganze Zeit sagen, ja, wir müssen uns alle zusammen machen, aber wer ist denn überhaupt alle? Also wenn in dem Moment, wo über alle gesprochen wird, bestimmte Personengruppen ausgeschlossen werden, die unseren Staat aber erstens am Laufen halten und auch wenn sie ihn nicht am Laufen halten würden, wichtig sind, weil wir einfach das Gesetz haben und Grundrechte haben, dass wir nun mal die Menschenwürde vertreten müssen und zwar nicht nur für Bürger, sondern für einfach alle Menschen. In dem Moment ist es, glaube ich, schwierig, immer von ja, wir versuchen alle einzubeziehen und das sind alle wichtig und sonst was quasi das für alle vertreten zu wollen, wenn da am Ende des Tages dann weiße Menschen oder bestimmt gelesene Menschen mit gemeint sind. Also ich finde, das ist echt eine Diskussion, die ist sicher nicht ihr Themengebiet. Also das wollte ich nur noch kurz einwerfen, dass ich glaube, dass zu alle eben auch alle gehören müssen und das ist nicht eine Sache, die man so eingrenzen kann. Und ich glaube, das ist wirklich was. Das macht uns die Identitätspolitik wirklich schwierig, weil Deutschland ist super gut da drin, nach außen zu sagen, wir halten alle zusammen. Wir haben es bei Corona geschafft, wir haben es hier geschafft, wir haben einen Aufbau gemacht, wir haben die Wiedervereinigung. Das haben wir alles geschafft. Aber insgeheim ist Deutschland die ganze Zeit dabei, sich wieder selber quasi kaputt zu machen und wieder klein zu machen und wieder zu zerfleischen, weil sie es nicht hinkriegen, eine wahre Identitätspolitik zu machen. Und es gibt ganz sicher Punkte, in denen Deutschland das einfach historisch quasi bedingt ist, dass man sagt, man kann nicht so einen richtigen Nationalstolz aufbauen. Und das ist sicher in Teilen schade, sicher in Teilen aber auch gerechtfertigt, dass man sagt, okay, du kannst also jetzt überall eine Deutschlandflagge aufhängen, ist einfach realistisch gesehen weird. Also das ist halt einfach, das kommt nicht so gut, wenn jetzt überall nur noch Deutschlandflaggen oder Reichsflaggen oder sonst was hängen. Das ist einfach nicht der richtige Ruf. Aber ich glaube, was mir einfach auffällt bei dieser Diskussion ist, dass da bestimmte Menschen immer rausgenommen werden und das aber nicht nur ein Gefühl ist von mir, sondern wie jetzt, wie gesagt, bei Friedrich Merz diese Aussage mit dem Stadtbild, dass es ja eine ganz klar vertretene Position ist, die in der CDU beziehungsweise in der Regierung, in der großen Koalition jetzt, dass es da einfach ein Thema ist, was so tief in der Regierung drin ist und in unserer Gesellschaft, dass wir, glaube ich, das überhaupt nicht hinkriegen können, aus meiner Sicht, 100% alle zu inkludieren und daraus ein gutes Gefühl für alle zu machen. Weil Chris, wie du jetzt gesagt hast, ja gut, manche wollen dann vielleicht weggehen und sagen, okay, ich habe jetzt keine Lust, Deutschland zu verteidigen, ich gehe weg. Aber dann machen wir ja im Prinzip genau das Gleiche, was wir bei uns so kritisieren. Dann gehen wir in ein anderes Land und wollen da in die Kultur eindringen und wollen sagen, okay, wir halten es bei uns nicht mehr aus. Aber das ist ja genau das, was andere Menschen bei uns vielleicht auch machen. Und wir wollen sie da auch nicht haben oder schicken sie wieder weg oder mit wirklich perfiden Methoden.
Aber das ist auch eine ganz große Herausforderung unserer Zeit, Carla, denke ich einfach, weißt du, dass man, also hier bei uns jetzt zum Beispiel, dass man das schafft, also dass man diese Herausforderung auch mit Migrationsströmen und so weiter, dass man eine Gesellschaft da eben draus, oder die sich dann irgendwie formt und das vielleicht aber auch nur über Generationen möglicherweise geht, das geht vielleicht auch nicht so schnell, ja.
Glaube ich auch, also mein erster Gedanke war, wir müssen da, glaube ich, insgesamt ein bisschen geduldiger sein, weil, um kurz auf die Stadtbilddiskussion einzugehen, ich glaube, da gab es gibt es verschiedene Missverständnisse, die sich aufgekocht haben, um ehrlich zu sein. Ich glaube, Friedrich Merz geht es nicht um Hautfarben und allem drum und dran. Ihm geht es um Zugehörigkeit, um Integration und Sozialisierung. Und das sind Dinge, die natürlich in den letzten Jahren vernachlässigt wurden. Also gar keine Frage. Ich glaube, da muss sich jede Regierung der letzten Jahre an die Nase fassen und sagen, wir haben keine Angebote geschaffen, um uns wirklich zusammen, vereinend als Gesellschaft auch weiterentwickeln zu können. Da gibt es einfach Defizite. Das jetzt als so ein Identitätsdiskussion hochzukochen, weiß ich nicht. Ich glaube, es gab auch sehr viel Verständnis für die Aussage, aber es ist natürlich so, jedes Ohr empfängt diese Nachricht auch anders. Das kommt dazu, das ist mir ganz wichtig zu unterstreichen. Also ich habe vollstes Verständnis, wenn das in dem einen Ohr eher so rüberkam und in dem anderen Ohr eher so verstanden wurde. Am Ende des Tages, glaube ich, müssen wir in den nächsten Jahren schon uns Gedanken machen, wie wir wieder stärker, also wie wir Integration leben, ne, als Gesellschaft, welche Angebote wir machen, wie wir da zusammenstehen und solche Aussagen und Diskussionen aufzuheizen, glaube ich, machen keinen Sinn, weil keine Maßnahme dadurch erwächst. Also welche Folgerung haben wir denn jetzt aus so einer Diskussion? Gar nichts. Wir haben wieder zwei Meinungen, zwei Pole, die sich irgendwie gegenseitig eines Besseren belehren wollen. Am Ende des Tages habe ich jetzt keinen Vorschlag aus dieser Diskussion gehört, keine Maßnahme von der einen Seite noch von der anderen Seite, die uns wirklich weiterbringt. Gar nicht. Es sind beide aufgestachelt. Die eine Seite ist aufgestachelt aufgrund der Empörung dieser Aussage. Die andere Seite sagt, oh, wir sind voll, das ist vollkommen richtig, genau so und da müssen wir jetzt. Aber was ist denn passiert daraus? Gar nichts. Und das ist schade, weil da vergeuden wir sehr viel Zeit und Energie. Und es sollte, glaube ich, mehr darum gehen, wie wir gemeinschaftlich Dinge anpacken. Und wenn ich über Gemeinschaftsprojekte mit Menschen zusammenfinde, egal wo sie herkommen, egal was sie machen, dann ist das eigentlich die große Erkenntnis und eine Chance, was zu schaffen. Und ganz egal, woher ich komme, wie ich aussehe, was ich mache, was ich denke, was ich tue, das sollte das Ziel sein. Und das, klar geht es immer um Identifikation mit irgendwas, aber ich habe sehr viele Freunde im Umfeld, die sich sehr gut mit Deutschland identifizieren können. Und das sind nicht Deutsche, die aber sagen, ich fühle mich hier so wohl und ich würde gerne was machen und ich mache auch gerne viel. Und also das über diese Nationalitätsfrage zu klären zu wollen oder aufzulösen, das ist ein Aspekt, gar keine Frage. Ich würde das aber jetzt nicht zu hoch hängen wollen. Und die Bundeswehr diskutiert zum Beispiel ganz, ganz intensiv, wie können wir denn Ausländer in Anführungsstrichen in der Bundeswehr viel besser integrieren. Ne? Also das passiert. Diese Diskussion gab es letztes Jahr und vorletztes Jahr. Die wird auch weitergeführt. Und wir sind nun mal in der Nation, die nicht aus irgendwie nur Weißen besteht, sondern wir sind ganz, ganz vielfältig. Und das ist das, was uns auch stark macht. Aber das würde ich in den Vordergrund rücken und nicht das Spaltende noch intensivieren. Ich habe nämlich die Aussage anders verstanden, aber das, wie gesagt, ich habe vollstes Verständnis, wenn das unterschiedlich aufgefasst wird.
Also ja, da ist schon nur ganz kurz, also er hatte ja die Möglichkeit, sich zu entschuldigen, er hat sich nicht entschuldigt, er hat es noch einmal bestätigt, wollte die Aussage dann nicht unterstreichen, weil er nicht die Verantwortung dafür nehmen will, weil er ganz genau wusste, dass andere dafür ihren Rücktritt hätten ankündigen müssen. Also ich muss jetzt ganz kurz dazu sagen, diese Aussage, die erste Aussage könnte man auf verschiedenen Ohren hören, wenn man will. Wenn man versucht, die Augen zu verschließen, dann hätte man das machen können, ja, die zweite Aussage dann wiederum nicht. Da hat er es ganz klar nochmal unterstrichen und deswegen kann man das nicht auf verschiedenen Ebenen meiner Meinung nach irgendwie verstehen, weil woran erkennt man denn, ob ein Mensch, also wie ein Mensch aussieht? Also das muss man ja, das erkennt man an der Hautfarbe. Also das ist ein Stadtbild. Du siehst einen Menschen nicht an, woher er kommt. Die einzigen Faktoren daran, wo man es erkennt, sind zum Beispiel Hautfarbe. Aber ich will das auch gar nicht zu sehr quasi jetzt aufmachen. Ich wollte das nur in quasi Anknüpfung an das, was Chris gesagt hat, sagen, quasi, dass ich glaube, dass es schwierig ist, eine Identität zu finden, wenn nicht immer alle auch angesprochen werden, sondern wenn immer nur Personengruppen angesprochen werden. Das war eigentlich mehr mein Ziel.
Also absolut, absolut. Das ist ja auch eines, finde ich auch ganz, ganz wichtig. Also weil gerade wenn man das fördern möchte in der Gesellschaft, sagen, ja, wir müssen irgendwie zusammen und wenn wir zusammen das machen, dann schaffen wir das auch. So, das ist ja so dieses, ja. Also jetzt nicht, ich meine jetzt nicht Frau Merkel mit wir schaffen das, sondern einfach so generell, ja. Und ich, da frage ich mich aber trotzdem, um die Brücke nochmal zurück zu schlagen. Wenn wir möglicherweise im Alltag beeinflusst werden von äußeren Umständen, und das muss ja dann, wie gesagt, nicht eben sein, dass der Russe vor der Tür steht, sondern halt irgendwie, wie würde sich das denn, also glauben Sie, das ist ein langsamer Prozess, so wie wir jetzt zum Beispiel den Prozess haben? Also ich weiß noch, als Russland die Ukraine angegriffen hat, da hat zum Beispiel meine Tochter auch gesagt, gibt's jetzt hier Weltkrieg oder so. Und dann habe ich, weil ich irgendwie auch so mit Kalter Krieg auch noch so ganz leicht irgendwie groß geworden bin, habe ich gesagt, ach, das wird schon werden. Ja, das ist irgendwie, ist ja immer irgendwas so, ja. Also mal ganz egal, ganz wertfrei, natürlich fand ich das alles sehr schlimm, aber so dieses Panik, dieses, oh mein Gott, jetzt, oder wird jetzt die Atombombe gezündet, so ähnlich, in diesem Kontext war das damals, ja. Für viele junge Leute möglicherweise, die sich auch mit sowas noch nie konfrontiert haben. Ist das Ihrer Meinung nach, also ist der Prozess jetzt schon im Gange und es dauert einfach sehr viele Jahre, weil wir uns ja auch manchmal vorstellen, das passiert von jetzt auf gleich. Und wie würde das denn unseren Alltag beeinflussen? Wahrscheinlich auch nach und nach, also nicht so ein stiller, ein heimlicher Prozess, oder?
Also ich glaube auch, dass das Wahrscheinlichere eher ist, dass es so ein schleichender Prozess ist, ne? Und dass das, was wir jetzt in der Ukraine erleben, das wird nicht so, wir werden nicht an einem Tag aufwachen und es wird irgendwie sich genauso darstellen, wie das in der Ukraine seit mehreren Jahren jetzt leider schon so ist, sondern für uns wird das ein schleichender Prozess sein, dass es sich irgendwie weiter zuspitzt an der Ostflanke. Wir haben Luftraumverletzungen, wir haben irgendwie grüne Männchen irgendwo, die irgendwas besetzen, die dann legitimiert wieder befreit werden sollen. Also solche Szenarien gibt es, da gibt es auch ganz viele verschiedene denkbare Möglichkeiten, vielleicht auch undenkbare Möglichkeiten. Und das würde aber wiederum bedeuten, dass irgendwie die NATO reagiert. Und wenn die NATO irgendwie reagiert, wird es für uns halt anders im Alltag. Und dann, das meine ich vorhin mit dieser Drehscheibe, dann würde man ganz viel Gerät irgendwo verschieben und Deutschland liegt nun mal so zentral, dass da ganz viel Truppen durch, quasi, die brauchen Reparatur, Wartung, Ernährung, Energie, so, die müssen alle versorgt werden. Das kann in 180 Tagen, plant man mit bis zu 800.000, ne, Menschen, die dann hierher noch zusätzlich kommen und versorgt werden müssen und dann weiter transportiert werden. Und das macht uns natürlich attraktiv, um mal zu sagen, hey, wir stören jetzt mal diesen Zug, wir stören jetzt mal diese kritische Infrastruktur, wir stören jetzt mal das. Und das kann wiederum unmittelbare Auswirkungen auf unseren Alltag haben, weil dann mal ein Wasserwerk gestört wird oder weil dann mal die Elektrizität nicht mehr funktioniert oder weil zum Beispiel Brücken und Straßen nicht mehr funktionieren. Das hat Auswirkungen auf den Straßenverkehr. Ich kann das Auto vielleicht nicht mehr in dem Maß verwenden. Oder, wenn es ganz elementar wird, vielleicht auch gewisse Einrichtungen verpflichtet werden, was anderes zu tun. Das ist nämlich so ein Umstand, den wir im Spannungs- und Verteidigungsfall haben. Wir haben dann dadurch greifen dann automatisch so Sicherstellungs- und Vorsorgegesetze, die sind größtenteils momentan veraltet, noch aus Zeiten des Kalten Krieges, aber die letztlich vorsehen, dass man in Wirtschaftsunternehmen auch eingreifen kann, sagt, hey, wir brauchen jetzt eher die Produkte, wir brauchen jetzt eher das, Ärzte müssen jetzt eher da ihre Leistung erbringen als dort. Das ist ein ganz normal, ne? Das kann man auch dann gerichtlich auch alles überprüfen lassen, das ist ein Verwaltungsverfahren, da kriegt man dann Bescheid im Zweifel als einzelne Person und man kann sich auch dagegen wehren, also das ist nicht das Thema, dass man da dann da rechtsschutzlos ausgesetzt ist, aber sowas wäre theoretisch möglich und das hat natürlich unmittelbare Auswirkungen auf unseren Alltag, also kann es haben, wenn da sowas kommt, aber es wird, glaube ich, zumindest so wie wir das in dem Buch auskizzieren, nicht so sein, dass sofort 300.000 Mann in der Ukraine, gab es ja diese Zapad-Übung vorher, die russische, wo dann ganz viel Truppen schon ein halbes Jahr vorher massiert wurden und dann hat man schon gesehen, oh Gott, da laufen Kriegsvorbereitungen. Das wird sich für uns in Deutschland irgendwie anders darstellen. Viel kleiner, Nadelstiche, mehr kombiniert, und mehr dieses Hybride, was wir eingangs hatten. Und das hat aber natürlich unmittelbare Auswirkungen auf unseren Alltag.
Also ist eigentlich die sogenannte Bedrohungslage oder eine Bedrohungslage, die sich dann zuspitzen würde, ist eher, weil man hat natürlich vielleicht auch gleich im Kopf, man denkt eher an eine Art Krieg, glaube ich, so erstmal im ersten Moment. Aber es ist eher, dass eigentlich die Welt sich verändert. So kann man es eigentlich eher ein bisschen sagen, oder? Die Welt verändert sich. Es gibt halt mehr durch die Möglichkeiten, sage ich mal, vielleicht auch durch die digitalen Möglichkeiten gibt es mehr Situationen, wo Dinge passieren können. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Verkäuferin bei Karstadt bin, dann gehe ich trotzdem jeden Morgen dahin und arbeiten. Und es kann trotzdem sein, dass an der Ostfront da der Bär steppt. Aber da habe ich erstmal nichts mit zu tun, außer dass vielleicht bei mir manchmal ab und zu der Strom ausfällt. Aber das kann auch sein, dass das 1-2 Jahre dauert, sozusagen. Also nicht, dass der Strom so lange ausfällt, sondern dass so eine Situation halt passiert. Irgendwann gewöhne ich mich dran und später erzähle ich meinen Enkeln, ja, bei uns damals ist auch immer der Strom ab und zu mal ausgefallen. Also das ist nicht so diese, mein Leben wird sich von jetzt auf gleich 180 Grad drehen. Das ist es ja nicht.
Also teils, teils. Also es wird, glaube ich, schon so sein, dass wir in Deutschland ein Riesenthema bekommen, so ist das jetzt wirklich der Krieg, in dem wir uns beteiligen sollen oder nicht. Also das, was wir vorhin diskutiert haben, wird natürlich kommen, weil wir eben kein Frontstaat sind. Wir werden nicht irgendwie nach ein paar Stunden, ich muss jetzt überspitzt sagen, Panzer in Ostdeutschland haben. So, nein, das werden wir nicht haben. Eher Drohnen, vielleicht Raketen, die versuchen ganz gezielt bei uns was anzugreifen. Und das gibt natürlich schon so ein Gefühl, oh je, da ist irgendwas falsch. Also ne, das Bild mit dem Karstadt Ja und nein. Also wir müssen natürlich schon versuchen, den Alltag so weit wie möglich. Das macht ja Kiew ganz, also wahnsinnig beeindruckend, wie da so ein Alltag funktioniert, trotz Warnungen permanent. Sowas wird sich wahrscheinlich für uns auch irgendwie normalisieren müssen. Aber es kann natürlich schon sein, dass wir auch irgendwie Alarm bekommen und uns irgendwie in Schutz, so in Sicherheit bringen müssen. Dass gewisse Einrichtungen sagen, wir brauchen jetzt das vielleicht auch erstmal gar nicht. Wir müssen jetzt was anderes machen. Logistikketten zum Beispiel auch ganz anders funktionieren. Also wenn es an der Ostflanke irgendwie zu komplexen Situationen kommt oder wenn irgendwo anders was gestört wird, funktionieren vielleicht unsere Lieferketten auch gar nicht mehr so, wie wir das jetzt gewohnt sind. Also so, dass ich jeden Tag trotzdem ganz normal zur Arbeit gehe und das gar nicht merke, würde ich, also das halte ich für eher unwahrscheinlich. Aber dass sich das irgendwie so ein bisschen in den Alltag integrieren könnte, das glaube ich schon. Aber es kann natürlich, je nachdem, wie die Situation sich entwickelt, schon Auswirkungen haben. Das ist nicht so, dass dann ab und zu mal nur der Strom ausfällt, sondern es kann auch sein, dass die Feuerwehr permanent irgendwie in der Straße ist, weil sie noch irgendwie andere Dinge absichern muss oder Dinge unterstützen muss. Also ich glaube, man würde das schon stärker merken. Natürlich muss man immer gucken, in welcher Region. Es gibt bestimmt Regionen in Deutschland, die da, je nachdem, gar nicht davon betroffen sind, in Anführungsstrichen. Aber dieses absolute Extrem, entweder komplette Katastrophe oder Alltag und mal kein Strom oder kein Wasser, das ist, glaube ich, so unwahrscheinlich. Also irgendwas dazwischen.
Ja, ich fand das, Sie haben in einem anderen Interview auch, da haben Sie davon gesprochen, es gibt so nationale Weizenvorräte. Und da haben Sie gesagt, aber keiner weiß mehr, wie man Mehl macht. Also so, das finde ich ein ganz interessantes Bild. Also man hat diese Vorräte, wenn jetzt irgendwelche Lebensmittelketten da abreißen, aber dann sagen wir ja, und ja, was sollen wir jetzt damit machen? Also habt ihr nicht irgendwas aus der Dose oder so? Also das ist ja schon so, wo man so merkt, oh, da müssen wir eigentlich mal gucken, dass wir mal woanders hinkommen, so zeitlich, oder?
Ja, total. Also das ist natürlich auch ein überspitztes Bild, aber unsere Stadt ist nicht mehr so aufgebaut wie zu Zeiten des Kalten Krieges, dass an jeder dritten Ecke ein Bäcker ist, der dann das Weizen in Empfang nimmt und daraus Mehl macht und dann das Brot zuverlässig backt und wir dann im Umkreis von 500 Metern das jeden Morgen abholen können, sondern wie sieht die Realität aus? Irgendwelche großen Supermarktketten, irgendwelche Großbäckereien, die dann vielleicht vor Ort maximal noch so einen kleinen Ofen haben, wo sie die Dinge aufwärmen können, aber alles schon vorverarbeitet und jeden Tag just in time Lieferkettenfunktionen die Dinge transportiert werden. Wenn ich so meine Krisenvorsorge plane, okay, aber dann muss ich mit den Logistikunternehmen sprechen, dann muss ich mit den Großbäckereien sprechen, dann muss ich mit den Supermarktketten sprechen und muss sagen, hey Leute, wir haben jetzt hier Weizen, was machen wir denn damit? Oder ich sage, wir müssen anders lagern. Also wir müssen überlegen, was wir vielleicht statt dem Weizen und den Hülsenfrüchten einlagern, um uns eben als Bevölkerung auch besser versorgen zu können. Das sind nur so Planungen aus wirklich Zeiten, die eben nicht berücksichtigen, wie vernetzt unsere Lieferketten sind und wie unsere Strukturen vor allen Dingen in Städten ist. Aber auch kleinere Dörfer haben mittlerweile ganz wenig Eigenbäckereien. Ne? Das ist einfach das ist jetzt nur so ein Bild, Brötchen und Brot, aber
Aber sind wir denn da Ihrer Einschätzung nach auf einem guten Weg? Also wird denn eigentlich jetzt auch in Ihre Richtung genug getan, also zu dem, was Sie vertreten, dieser Meinung, der Forschung?
Nee, also bisher noch nicht, deswegen weisen wir darauf hin. Ich glaube, da so diese Krisenvorsorge, das kommt jetzt erst so langsam auch in den politischen Raum rein, dass man sagt, wir müssen uns ein bisschen anders darüber Gedanken machen, müssen auch überlegen, wo wir die Dinge lagern, vielleicht viel dezentraler, viel verteilter in Deutschland, dass wir geringere, also kürzere Logistikketten haben, weil auch viele Logistikketten, also wir haben sehr viele Lkw-Fahrer, vorzugsweise Lkw-Fahrer aus Osteuropa. Und wenn wir zum Beispiel von der Sicherheitslage ausgehen, dann sind die gar nicht mehr in Deutschland. Dann sind die entweder selbst eingezogen, weil sie ja unmittelbar betroffen sind, also das ist Polen oder Rumänien oder auch Baltikum ist, sind gar nicht mehr da und können dann gar nicht mehr die Logistikketten, auf die wir alles aufbauen, letztlich am Laufen halten. Das sind so alles so Planungen, die da auch noch mit reinfließen. Und neben dem natürlich auch, also gibt es auch Länder, ich nehme da gerne Estland, die haben so eine Zivilschutz-App und da sind auch ein bisschen modernere Kochanleitungen drin. Ne? Da muss jetzt nicht heißen, dass wir uns jetzt irgendwie das Mehl oder trockenes Brot quasi reinschieben müssen, sondern man kann das auch ein bisschen anpassen in unsere Zeit. Wir haben auch mittlerweile andere technische Möglichkeiten, wir haben andere Gaskochfunktionen und so. Also man kann auch diesen Krisenzustand so ein bisschen an unsere Zeit anpassen. Das ist eigentlich so eine Überlegung, dass es sich nicht ganz so blöd anfühlt. So, wir müssen jetzt 4 Monate nur noch Dosenthunfisch essen oder Dosenwurst oder irgendwie Einlegsachen. Also wir sind auch einfach in einer anderen Zeit. Die hat Nachteile, die hat aber auch andere Elemente, die keine Nachteile sind.
Jetzt muss ich Sie zum Schluss nochmal fragen, das haben Sie, soweit ich mich erinnere, auch in einem Interview gesagt, da ging es auch nochmal um Wehrpflicht, aber auch um eben im sozialen Bereich eben so eine Verpflichtung. Und dann ging es um diesen Fragebogen auch und da sagten Sie, dass es eigentlich vielleicht eine Möglichkeit wäre, um auch erstmal bei gerade bei jungen Leuten zu schauen, so, ich sag mal so ein bisschen lapidar, was wir so haben. Also wer da eigentlich alles ist, weil das fehlt uns so ein bisschen. Wir wissen gar nicht mehr so ganz genau, wie kann man sagen? Also wir wissen natürlich schon, wer in unserem Land lebt, weil man meldet sich ja hier an mit seinem, aber so ein bisschen, wie es funktioniert. Also wie viel, das meinen Sie, oder? Wie viel wir zur Verfügung haben oder wie meinen Sie das genau?
Also, dass wir merken, wenn wir zum Beispiel vom Ehrenamt sprechen, wer ist denn im Ehrenamt wo tätig und vor allen Dingen gleichzeitig zum Beispiel.
Und das betrifft dann nicht nur junge Leute?
Das betrifft alle. Letztlich, was habe ich denn, da sind wir wieder bei diesem Rollenüberlegung, was kann ich denn reinwerfen als Rolle, als Fähigkeit, als Wissen, als keine Ahnung was, wenn ich unterstützen möchte. Und das wissen wir natürlich gar nicht. Also klar hat jeder seinen Arbeitgeber. Der Arbeitgeber darf aber datenschutztechnisch nicht abfragen, welche sonstigen Ausübungen man noch hat, ne, welches Ehrenamt man beispielsweise verfolgt. Dementsprechend wissen wir in Betrieben oftmals gar nicht, was ansteht. Also auch die Reserve weiß nicht, wer denn alles Teil der Reserve ist. Und da geht es erstmal nur um so eine Erfassung. Was hätten wir denn alles? Um dann vielleicht sagen zu können, hey, wir haben ja eigentlich von dem ganz viel. Wir haben auch von dem ganz viel in der Region. Warum können wir nicht die Menschen sofort einsetzen? Ja, im Flugzeug wird dann oder in der Bahn, wenn es einen medizinischen Notfall gibt, wird immer sofort gefragt, haben wir einen Arzt? Und hoffentlich meldet sich einer, der sofort helfen kann. Und so ist es ja auch in der Krise. So, haben wir denn einen Arzt in der Nähe, der das und das kann? Ja, perfekt. Kannst du nicht bitte da und da hinkommen? Und sowas könnte, ob das jetzt ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr, ein freiwilliges Gesellschaftsjahr oder auch einfach nur eine Zivilschutz-App, wo jeder sein Profil anlegt und seine Fähigkeiten hinterlegt, die man natürlich irgendwie belegen muss. Muss man überlegen, wie man das Ganze machen kann. Ne? Auch alles okay, aber ich glaube, sowas würde man datenschutzkonform hinbekommen. Was habe ich denn? Also wer bin ich denn? Was kann ich denn einbringen, wenn ich das möchte? Das ist ja ne, du musst dich ja nicht da einregistrieren und anmelden an dieser App. Aber wenn du möchtest, kannst du. Und wenn ich dann als Staat irgendwie dich brauche, weil du die und die Fähigkeiten hast, könnte ich mit dir irgendwie Ping-Nachricht aufs Handy oder per Cell-Broadcast so eine Warnung, wie wir über die Warn-App immer dieses Warnsignal bekommen, beziehungsweise über Cell-Broadcast am Warntag dieses Warnsignal bekommen, könnte ich einfach fragen, bist du in der Nähe, kannst du kommen oder so. Ne? Also solche Dinge ein bisschen zu nutzen, das ist so ein Anliegen, wo wir ein bisschen zum Nachdenken anregen wollen, weil da haben wir, also es wird nicht erfasst, wer was gleichzeitig macht und es wird auch nicht erfasst, wer was kann, wenn er nicht in so einem Ehrenamt oder in der Reserve ist. Dann sind wir quasi alle unterm Radar.
Carla, da würde ich dich gerne mal fragen, in deinem Dunstkreis, so mit den jungen Leuten um dich herum, wie genau das, über was wir jetzt gesprochen haben, also dass man zum Beispiel so eben schaut, was man alles hat, so eine Art Registrierung und was kann ich leisten, solche Gedanken, was denkst du, wie kommen die an in deiner Generation oder in Umfeld?
Ja, ich glaube, erstmal kommen die gut an. Also ich kann natürlich jetzt erstmal nur für mich sprechen, aber so wie ich mein Umfeld einschätze, würde das prinzipiell erstmal gut ankommen, weil ich glaube, jetzt prinzipiell hätte jetzt erstmal kein Menschen Interesse daran, was Schlechtes für den Staat zu tun. Ich glaube, das Einzige, was für mich irgendwie in dem Sinne Bedingung wäre oder wo ich mich dann noch mehr verbunden dazu fühlen würde, dass ich wüsste, okay, ich würde gerne mich da anmelden, ich würde gerne was für den Staat tun, wenn ich auch das Gefühl habe, dass der Staat wirklich Gutes für mich tut. Also wenn ich das Gefühl habe, ich werde repräsentiert, weil die jungen Menschen sind sehr attraktiv für die Politik, sind aber quasi nicht vorhanden in der Politik, haben plötzlich irgendwie nicht so viel Stimmen, wenn es um Wahlrecht geht, was reformiert wird, ist plötzlich ganz still, gerade irgendwie aus konservativeren Parteien, die natürlich vielleicht teilweise eher nicht so ein großes Interesse haben, aber auch linke Parteien haben ja auch, setzen sich nicht zu, also nicht sehr stark dafür ein, dass jüngere Menschen wählen dürfen. Und ich glaube einfach, die Repräsentation von jungen Menschen ist so gering teilweise in der Politik, dass manche sich so denken, krass, ich soll was für den Staat machen, aber was macht der Staat denn für mich? Also an sich ist ja die Idee von einem Parlament, also ich studiere ja jetzt auch Politikwissenschaft und da setzen wir uns auch sehr tief damit auseinander. Eigentlich in der Idealvorstellung sollte es ja erstmal so sein, dass quasi das eine Spiegelung gibt von der Gesellschaft 100%, also 1:1, so viele Menschen kommen da und daher, so viele haben das Geschlecht, das Alter. Und die Repräsentation ist ja völlig am Arsch, muss man jetzt einfach mal auf gut Deutsch sagen. Also egal, ob es ja jetzt irgendwie um religiöse Grundsätze geht, die sowieso nicht eingehalten werden, aber es geht auch ums Geschlecht, das wird nicht eingehalten. Und das Alter ist ja noch schlechter, als wenn es ums Geschlecht geht. Also, dass junge Menschen in Parlamenten sitzen oder in der Regierung, ist ja so wenig gegeben. Und wenn man dann dran denkt, dass einer der jüngeren Menschen, die im Parlament sitzen, Philipp Amthor ist, dann denke ich mir ja, okay, gut, also das macht jetzt für mich jetzt keinen großen Unterschied, ob der jetzt jung ist oder nicht. Also wenn das meine junge Repräsentation sein soll, dann ist sie nicht vorhanden. Und ich glaube, in dem Moment würde ich mir wünschen, okay, ich mache gerne was für den Staat, ich bin gerne Teil der Gesellschaft, sonst würde ich jetzt auch nicht mich mit Politikwissenschaften so auseinandersetzen. Aber ich glaube, es müsste so ein bisschen mehr noch ein Geben und ein Nehmen sein. Also so, dass es in beide Richtungen geht, weil ich glaube, dann ist die Freiwillige, irgendwie die Energie einfach noch größer. Und ich glaube auch, ich bekomme ja von vielen Menschen mit, die sagen, sie machen nach dem Abi erstmal ein freiwilliges soziales Jahr. Das ist super vertreten. Und wie sie auch gesagt haben, das Ehrenamt ist gut vertreten. Ich glaube, viele Leute wollen das machen. Aber ich glaube, da muss auch was folgen von beiden Seiten. Die einen, die sagen, okay, ich mache was für den Staat, aber auch sagen, okay, der Staat macht auch was für junge Menschen.
Ja, was natürlich, was man in dem Zusammenhang mit politischer Teilhabe und Repräsentation angeht, also ich sehe das auch, dass wir einen Teil der jüngeren Generation nicht politisch repräsentiert haben. Ich glaube, das ist ein Problem. Dass das jetzt gegen einzelne Abgeordnete geht, kann ich nicht teilen, weil ich bin froh über jeden, der sich politisch engagiert und dass ich eine andere Meinung habe, ist gar kein Problem. Also egal welche Partei, ich bin sehr froh, wenn sich junge Menschen politisch engagieren, in Parteien
Ja,
engagieren,
klar.
im Bundestag engagieren. Und was ich aber problematisch erachte, dass viele sich, glaube ich, nicht dazu entschließen, weil sie sehen, wie auch Politikerinnen und Politiker angefeindet werden, wie wirklich so ein bisschen so ein Hass entsteht. Und da kenne ich sehr, sehr viele, mit denen ich gesprochen habe. Das ist egal welche Partei, aber dieses Aufstacheln gegen einzelne Personen im öffentlichen Leben, das, was wir jetzt auch gerade gehört haben, das ist nicht gut. Das treibt eher Menschen weg, sich politisch zu engagieren. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir eher alle respektieren, die sich politisch engagieren. Ganz egal, welche Meinung sie haben, das kann wirklich jedes Thema sein. Mir wäre es viel, viel wichtiger, wenn wir alle mit Respekt begegnen, sodass sie eben sagen, hey, ich engagiere mich auch nächstes Mal und eben nicht sagen, oh, ich habe jetzt diese 4 Jahre durch, ich stand so in der Öffentlichkeit, ich habe so viel Shit erlebt, in Anführungsstrichen. Ich mache das jetzt nicht mehr, weil es geht gegen das Persönliche. Es ist sowieso nur mein Kopf, es ist mein Aussehen, es ist das, was ich sage. Es geht dann irgendwann in meine Familie hinein. Und das finde ich, das ist problematisch. Gleichzeitig sehe ich eine Tendenz momentan, die junge Gruppe zum Beispiel in der Union, wie sie sich gegen Rentenpläne stemmt. Da merke ich schon, da merken auch gestandenere Abgeordnete, wir müssen viel, viel stärker auf die Jüngeren hören. Also nicht nur das eine, wenn man sich engagiert, dann, ne, hoffentlich auch weiter, sondern auch, dass der Mut, glaube ich, wächst, solche Entscheidungen auch entgegenzutreten. Und ich denke, das wird in den nächsten Jahren immer weiter zunehmen, ne? Und da jetzt auf irgendwelche Reformen zu warten, ich glaube, das dauert zu lang. Es ist eher so, je mehr junge Menschen sich auch politisch engagieren, anstatt das Ding wegzudrücken und vielleicht auch vor Angst oder vor Frust oder vor fehlender Identifikation, lieber engagieren und die eigenen Erfahrungen machen. Aber es gibt sehr viele abschreckende Elemente in der Diskussion, ne? Das gehört wirklich schon auch dazu, wenn es darum geht, wer sich politisch engagiert. Das merke ich ich habe sehr viel mit diesen engagierten Menschen zu tun, aber da entsteht auch wirklich eine Angst und ein Frust. Und da können wir alle hier auch einen Beitrag dazu leisten, dass ich, egal welche Haltung ich habe, ich mich politisch engagiere und dann in der Sache unterschiedliche Meinungen habe.
Ja, also ich bin auch selber in der Partei, deswegen weiß ich selber, wie das ist. Also ist nicht so, dass ich mich nicht engagiere oder so, dass ich davon irgendwas spreche. So, es ging mir jetzt also in diesem Beispiel wirklich darum, dass das häufig hervorgehoben wird als, ja, wir haben ja jemanden jung in unserer Partei und aber es ist dann eine junge Person, die halt nicht diese Repräsentation ist, nach der ich mich so fühle in der Regierung. Darum ging es mir. Inhalte, denke ich, muss man kritisieren können, aber man muss sie auch respektieren können. Nicht jeden. Es gibt Inhalte, wo ich sage, die werde ich nicht so akzeptieren. Aber ich denke, erstmal muss man jeden Menschen in der Politik ist wirklich sagen, okay, gut, dass du hier bist, weil nur in dem Moment, wo eine Meinung sichtbar wird, kann man ja auch gegen sie quasi argumentieren. In dem Moment, wo ich nicht weiß, was denkt eine Person und was fühlt diese Person, kann ich nicht dagegen argumentieren, egal ob es Fakten sind, ob es wirklich auch subjektive Empfindungen sind oder sowas. In dem Moment, wo ich das nicht weiß, kann ich nichts dagegen sagen. Und auch andersrum ist es. Es gibt sicher Punkte, wo ich sage, da muss ich echt viel von anderen Menschen lernen und da kann ich auch von anderen Parteien was lernen, wo ich wirklich sage, okay, das sind Ansätze. Ich fand zum Beispiel auch, ich stimme sicher nicht mit vielen Punkten der CDU überein, aber als ich das von Lindemann gehört habe, wie er gesagt hat, er findet eigentlich diese Idee gut, habe ich gedacht, ja, natürlich, finde ich auch gut. Und wenn man ja zum Beispiel den Wahl-O-Mat macht oder so, sieht man ja auch, obwohl ich natürlich eine Partei ganz oben habe mit 90-95%, sehe ich ja trotzdem, ich habe immer noch 40% mit, keine Ahnung, der FDP oder der CDU. Da sind ja trotzdem Überschneidungen. Also es ist ja nicht so, dass ich gegen alles bin, was jemals von einer anderen Partei gesagt worden ist. Und ich denke, da haben Sie ganz recht. Ich wollte jetzt nicht gegen diese eine Person stacheln oder so. Mir ging es um diese Repräsentation, nee, das, die einfach also nicht vorhanden ist.
Diese Personen stacheln, ich habe ja manchmal auch Kabarettisten bei mir in der Sendung, die sagen das ja auch, die beobachten das ja, die sagen dann rede ich da auf, ich sage nur den Namen, das sagte mal der Matthias Richtling, sagte das mal, ich sage nur den Namen, ich habe noch gar keinen Gag gemacht und ein schallendes Gelächter bricht aus. Das ist so ein bisschen auch, hat was mit unserer, mit ist so ein Zeitphänomen auch, also dass die Leute haben irgendwie generell irgendwie weniger Respekt, ich weiß nicht genau, was das, oder auch, also das merkt man ja allein in sozialen Medien, da lassen die Sau raus, das ist, wenn ich manchmal einen befreundeten Kabarettisten frage, wie er das aushält, dann sagt er, ah ja, keine Ahnung, ich versuche es manchmal nicht zu lesen, aber es ist halt so. Also ich würde wahnsinnig werden. Ja. Also das ist irgendwie... Aber was ich nochmal ganz kurz sagen will, ist natürlich auch diese, das sprechen Sie ja auch an, die Desinformation. Also ich finde zum Beispiel eine Sensibilisierung, eine starke Sensibilisierung für Desinformation finde ich super wichtig. Also momentan gibt es dieses interstellare Objekt. Wir haben eine Sendung darüber gemacht, liebe Carla, 3i Atlas. Und wenn man braucht eigentlich nur irgendeine obskure Seite aufrufen, wo gesagt wird, das ist ein außerirdisches Raumschiff. Wenn es landet, wäre das übrigens auch eine Krisensituation, da könnte man auch direkt wieder auf Ihr Buch zugreifen. Aber mich fragte irgendwann ein Kollege, sagte so, ja, was hältst du davon? Denkst du wirklich, das ist ein Raumschiff? Und dann habe ich so gesagt, oh, das wird also, weil halt jeder kann Informationen streuen, jeder kann irgendwas und es gibt wirklich viele Menschen, die glauben das oder die sagen, ja, also wenn so viele das sagen, dann muss ja was dran sein. Und da wird's echt schwierig, finde ich. Also dass man... Da muss man wirklich wie so eine Art Aufklärung oder in der Schule damit eigentlich beginnen, ja.
Total. Also das Einfachste ist natürlich zu sagen, oh, die Bildung muss mehr machen. Ich glaube, das steht außer Frage. Dass wir das aber auch in alle Generationen reinbringen müssen, steht auch außer Frage. Also jetzt nehme ich wieder Oma, Opa oder meine Eltern, die nicht wissen, wie man mit gewissen Dingen umgeht. Und dann hast du auf Instagram irgendein cooles Reel, ne? Also man muss ja sagen, wenn man sich anschaut, wer jetzt mittlerweile auf Instagram auch abhängt oder auch zu TikTok überwandert, weil er sagt, es gibt so viele tolle Sachen von Kochrezepten über andere Dinge und schon ist der Algorithmus aber doch irgendwie in anderen Sachen drin. Also da haben wir, ist es einfach zu sagen, in der Schule mehr und die Lehrer, aber... Oftmals sind es auch die Lehrerinnen und Lehrer, die teilweise gar nicht wissen, wie soll ich das denn jetzt überhaupt glaubwürdig rüberbringen. Also das zieht sich ehrlicherweise durch alle Generationen durch. Ich habe Hoffnung, dass tatsächlich die jüngere Generation viel mehr weiß, was es ist und was nicht ist. Ich habe in dem Zusammenhang aber auch noch das Gefühl, wir können da noch viel, viel mehr nutzen, zum Beispiel Influencer. Also ich liebe diesen Gedanken, dass wir auch Influencer nutzen, nicht nur als, dass sie da irgendwie Marketing für gewisse Produkte oder für ihre Ansicht machen, sondern dass wir sie auch sagen, hey, es gibt einen Social Impact Award vom, ob das jetzt politisch aufhängt oder von irgendwas, wie du, welchen Anteil du bei der Aufklärung über Desinformation im letzten Jahr gemacht hast, durch verschiedene Maßnahmen, Projekte, Reels, was auch immer. Aber diese Strahlkraft der sozialen Medien, die andere nutzen, um Desinformation zu verbreiten, können wir auch nutzen, um darüber aufzuklären, um gewisse Tools zu machen. Man kann auch über Gaming, glaube ich, noch viel, viel mehr machen. Ich meine, manche Unternehmen machen jetzt irgendwelche Schulungen mit so langweiligen Schulungsvideos, wo auch Desinformation eine Rolle spielt. Aber man könnte auch irgendwelche Handyspiele mit so Desinformationsübungen beispielsweise noch machen. Da sind wir noch auf einem echt großen Weg. Desinformation ist zwar nichts Neues, aber in diesen sozialen Medien gibt's halt echt dieses Riesenpotenzial, der Schädigung und der Beeinflussung und du musst ja gar nicht mehr rausgehen, du musst ja keine Zeitung mehr aufmachen, du musst ja gar nicht mehr überlegen, was ist deine Quelle, weil du so viele Quellen bekommst, du weißt gar nicht, ob die glaubwürdig ist oder nicht. Also da stimme ich Ihnen vollkommen zu, das ist wirklich noch komplett unterschätzt. Und was ich feststelle, ist, dass vor allen Dingen staatliche Einrichtungen sehr lange gesagt haben, ja, das ist ein Problem der Zivilgesellschaft, das soll die Zivilgesellschaft mit NGOs, mit Faktenchecking und so bitte selber lösen und so ein bisschen versuchen, wie sie damit klarkommen. Und jetzt so langsam merkt man, hey, da steckt eigentlich viel mehr dahinter und das kann Auswirkungen nicht nur auf unseren Zusammenhalt in der Gesellschaft, auf Polarisierung haben, sondern wirklich auch so ein Sicherheitsrisiko werden.
Ja, lieber Herr Geringer, also, wir weisen nochmal auf Ihr Buch hin, Deutschland im Ernstfall, was passiert, wenn wir angegriffen werden. Wir verlinken das, dann kann man es direkt bestellen. Also was am Ende auf jeden Fall nach diesem Gespräch übrig bleibt, ist für mich, ist das hier so, Sie sind so ein wunderbar idealistischer Mensch. Es müsste mehr von Ihrer Sorte geben. Ich hoffe ja, dass Sie gehört werden auch, also auch in der Politik gehört werden, weil Sie für mich ja auch so eine Art Brücke schlagen, was eine auch also was generationsübergreifend ist. Und ich glaube, das ist halt sehr wichtig. Also, dass jemand Jüngeres kommt in Ihrem Fall und sagt, also auch eben auch mit dem intellektuellen Hintergrund und sagt, dass wir müssen das mal ändern, das ist nicht mehr zeitgemäß. Ganz egal mal, was passiert. Wir sind mal, auch wenn es nicht passiert, wovon wir natürlich ausgehen, sind wir trotzdem dafür gerüstet und möglicherweise führt es eben auch zu einem größeren Zusammenhalt in der Gesellschaft. Also ist am Ende allen geholfen. Ja, lieber Herr Geringer, ich wünsche Ihnen viel Erfolg weiterhin. Ich hoffe auf weitere viele Bücher. Auf noch größeren Einfluss. Vielen Dank für Ihren Besuch. Ich hoffe, es hat Ihnen auch ein bisschen Spaß gemacht.
Aber total. Es war mir eine Freude. Herzlichen Dank an Sie beide. Es hat super viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung.
Sehr gerne.
Wunderbar.